Ja, das war es auch schon wieder. Fest und flauschig heute am Ostersonntag.
Ja. Kommt gut in die Woche, Leute.
Ja, das war eine schöne Sendung heute. Ich fand immer ganz angenehm im Ausgleich zum letzten Mal am Mittwoch, dass wir uns heute mal nicht gestritten haben, dass wir emotional zugänglich waren, dass wir beide nett zueinander waren. Ist ja auch der hohe Feiertag heute. Das ist der höchste Feiertag für Spotify-Abonnenten.
Das stimmt tatsächlich, ja. Jetzt habt ihr noch den Ostermontag vor euch. Der wird bestimmt auch spannend. Was planst du morgen?
Ich denke, ich werde eine Runde masturbieren und Spotify hören dabei.
Das mache ich auch. Hast du eine Playlist, eine eigene eigentlich, die du mal online stellen willst für unsere Fans?
Eine Masturbations-Playlist, meinst du?
Ja, genau. Genau, Songs zum Masturbieren von Jan Böhmermann. Das ist eine gute Playlist. Warum machst du das nicht?
Ja, mehr? Weil ich möchte mir mal die ganze Sex-Ecke für den Fall, dass beim ZDF nicht mehr weiterläuft, noch aufheben. Also falls beim ZDF nicht mehr weitergeht, dann werde ich großer Sexstar. Und dann mache ich diese ganzen Sachen, Onlyfans und so, weißt du? Nibbleslip.
Nibbleslip und Onlyfans. Jan Böhmermann. Dass du einen Sexmove bei Onlyfans hast, dass die Leute zu dir kommen, egal ob die Fans vor dir sind oder nicht, weil eine Sache, die nur du beherrschst,
genau. Das wäre gut. Ich habe uns involviert auf jeden Fall Knickknacks. Ich möchte jetzt noch nicht jetzt hier am Ende dieser Sendung so explizit werden. Ja, das war Fest und Flauschig für heute.
Ja, genau.
War eine schöne Sendung, hat mir gut gefallen.
Wir auch, Jan. Cool, wenn wir uns mal wieder auch so gut verstehen, dass die Leute auch noch da draußen wissen, dass wir immer noch ein Team sind.
Ja, genau. Weil es kamen viele, muss man schon sagen, nach der letzten Sendung viele Anmerkungen, wo Leute gesagt haben, ich war aber irgendwie, wie warst du denn drauf?
Angefressen.
Eifersüchtig auf Pierre im Krause. Nee, war nicht Eifersucht, es war einfach nur purer Hass.
Purer Hass. Finde ich aber nicht, dass du dann also so auf Leute, lange Weggefährten irgendwie so einen Hass haben solltest. Der nimmt mich ja dir nicht weg.
Tschüss, Olli. Hat Spaß gemacht.
Mach's gut. Ciao.
Mega Prank, oder?
Mega Prank. Und der 1. April ist schon vorbei.
Oh Mann! Ja, als ich beim 1. April das gesehen habe, dass die Tagesschau dieses Bild gepostet hat, dass die Ever Given jetzt auf dem Landwehrkanal in Berlin versteckt, habe ich gedacht, das ist doch nicht, das stimmt doch nicht. Das stimmt
so
doch nicht.
So geowned, das Publikum.
Ey Leute, ganz kurz mal eben. Kleine Riesenverarsche. Die Sendung ist gar nicht zu Ende. Die hat erst gerade angefangen.
Jetzt geht's richtig.
Nee, weißt du, warum wir das machen, Olli? Gerade am Ostersonntag. Wir zäumen das Pferd von hinten aus auf, weil wir quasi mit diesem Podcast Jesus aus seiner Höhle rausholen, dass der quasi...
Der große Jesus-Gag von uns war das heute.
Na, weißt du, wir spielen die Sendung rückwärts ab. Wir spielen die Sendung von hinten, zäumen wir sie auf, um quasi damit Jesus aus seiner Totenstarre rauszuziehen. Genau. Erstmal Welcome back, Jesus.
Welcome back, Jesus sitzt jetzt bei The Voice in der Jury und heißt jetzt Ray Garvey, spricht mit irischen Akzent.
Was für ein Power-Move, muss man mal sagen. Am Karfreitag kurz in eine Winterruhe reingeht, wie so ein Eichhörnchen in so eine Winterruhe reingegangen in die Höhle. Zwei Tage später ist er wieder auferstanden, heute am Ostersonntag. Und ist eine
das
Geschichte.
Das Comeback des Jahres.
Ja, das ist eine Geschichte, die man sich noch 2000 Jahre später erzählt. Geile Story einfach. Weiß man nicht so genau, schon Olli Schulz Stories, die 20 Jahre her sind, weiß man nicht mehr so genau, was da eigentlich so wahres
was
dran
da war. Und was, ja,
aber diese Jesus-Geschichte klingt für mich plausibel. Herzlich willkommen beim christlichen Podcast hier bei Fest und Flauschig. Wir sind's, eure coolen Christfluencer. Wir trinken Brattee.
Ich trinke heute den Brattee. Ey, in Berlin, ich frage dich, ist das die Qualität des Eistees, dass der wirklich jetzt alle anderen Eistees in Berlin verdrängt hat aus den Tankstellen? Oder ist das wirklich eher so, oder ist das wieder die Mafia dahinter? Hat sich irgend so ein Clan und ist zu jedem Tankstellenpächter gegangen, hat gesagt, hier, stell den mal rein, das ist richtig gutes Zeug.
Du meinst den Eistee von Capital Bra? Ich habe gehört, als Promomove soll das Trinkwasser in Berlin für eine Woche durch Bra-Eistee ersetzt werden.
Wäre echt ein guter Promo-Move. Auf alle Fälle hat er vier Geschmacksrichtungen, die überall in jeder Tankstelle einfach, du kommst nicht dran vorbei. Mhm. Und heute habe ich mal den Zitronen-Eistee ausprobiert. Es ist schon eine richtig gute Geschäftsidee. Er hat eine gut laufende Pizza und einen Eistee. Alles, was der Körper braucht, was der junge Jan Böhmermann gebraucht hat.
Pizza auch, und Eistee. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin leicht enttäuscht von der großen Werbekampagne von Joko Winterscheid Schokolade. Ich finde es schön, dass er sich zum einen, diese Woche übrigens eine ganz tolle Sache
eine mega gute Sache.
Mega gute Idee. Sieben Stunden lang eine Pflegeschicht bei nicht selbstverständlich bei ProSieben finde ich mega, mega gut. Und ich finde es trotzdem cool, dass Joko auch unsere...
Dass man sieben Stunden lutschen kann an einem Stück von seiner Schokolade, genauso lange wie die Dokumentation war.
Dass Joko und Klaas auf der einen Seite sozial kritisch und das Licht der Aufmerksamkeit auf die wichtigen Themen lecken, auf der anderen Seite aber auch die Wirtschaft nicht vernachlässigen und eben E-Bikes verkaufen und...
Und das Rad am Rollen behalten.
Das finde ich total... So ist This is Germany for me.
Das ist gut. Abgesehen davon war das eine relativ lange, langsame, melancholische Woche. Kennst du es auch? Die Sonne kommt gerade raus und man hat so die ersten hellen Tage Schwermut und die Eisläden sind alle überfüllt, lange Schlangen. Und das verstehe ich nicht. Da ist hier in Berlin der hippe Eisladen mit dem freshen Namen und daneben ist hier halt noch der alte italienische Eisladen mit 8 Sorten, mit Pistazien, mit Malaga, Banane und so. Und da sind nur 3 Leute. Ich sage euch mal eins, ich stelle mich nicht eine halbe Stunde bei Freshy Iceman ein, nur weil der irgendwie noch kleine Waffelstücke reinmacht. Das ist endproduziert Eis. Ich glaube, es ist alles rausgeholt worden. Das schmeckt auch bei dem kleinen Typen mit den 8 Sorten noch gut. Da gehe ich lieber hin. Oder bist du jemand, der sich jetzt extra, ey, da müssen wir hin, der hat das beste Eis, der macht die Sahne noch mit so einem heißen,
nee, was weiß ich. Also es ist tatsächlich, wenn sobald da Manufaktur im Eisladennamen steht, mache ich dann einen Bogen drumherum.
Und die haben das, vor 20 Jahren wurde schon das Beste aus dem Eis rausgeholt. Und ob da jetzt nochmal irgendwie noch eine neue Karamell. Ich will einfach so ein Eis lecken. Das muss jetzt kein Event sein, weißt du?
Naja, also Malaga zum Beispiel, also diese sündige alkoholische Versuchung, wo ich früher als Kind immer von den Eltern gesagt bekommen habe, Malaga nimmst du aber nicht Alkohol drin. Nimmst bitte nicht
Malaga. Und Sabayone durfte man auch nicht.
Durfte ich auch.
Sabayone und Malaga waren dann aber wirklich die Sorte, die ich am meisten, als ich dann 18 war, der große Protest. Und auch immer noch gerne. So ein Malaga-Becher, da machst du mich glücklich mit.
Ich finde tatsächlich Eiscafés, das ist nur dann ein gutes Eiscafé, wenn es diese Servietten gibt, mit denen man sich nicht den Mund erwischen kann, wo man einfach alles verschmiert, weil die nichts aufnehmen und man sich auch fragt,
dieses Papier, was eigentlich dafür da ist, ist auch gar keine Serviette, eigentlich um wie beim Bier unten das so um da rumzumachen, um das Glas, glaube ich. Aber damit wischt man sich da den Mund ab. Aber das gibt es auch kaum noch. Diese klassischen, also in der Osterstraße Hamburg-Eimsbüttel, da waren wir oft da im Eiscafé. Das war das erste Event mit 14, 15 nach der Schule, hat sich hingesetzt, hat einen Becher bestellt, wie ein Erwachsener. Nebenan saß eine Oma, hat einen Kaffee getrunken und das waren so kleine Bistrotische. Es war super steril eigentlich. Und dann kam dann irgendwann die genervte Mama und hat dann uns diese Eisbecher gebracht. Natürlich auch in so einem silbernen Becher, weißt du, in diesen silbernen Dingern.
Ja, wo teilweise noch so Quecksilber mit eingebrannt war. Das Glas kriegt man ja gar nicht mehr. Ja. Und inspiriert von den ersten Eiskaffee-Besuchen haben dann die Mädels und Jungs so ab der 7., 8. Klasse angefangen, Leonardo-Becher zu sammeln. Die waren nämlich auch so Eiskaffee-Utensilien. Stimmt, ja. Das kam alles aus dem Eiskaffee-Bereich. Und heute diese Manufaktur, wo irgendwie so ein Typ irgendwie wie ach guck mal, der Anton ist wieder mit seinem Bart in die Eismaschine reingeraten. Oh blöd, wir müssen leider die Woche zumachen.
Was habt ihr denn für Sorten? Wir haben Tequila Sunrise, wir haben dann noch hier so ein Jack Lemon Eis.
Salty Karamell, Aperol Spritz und noch irgendwie Malaga,
gibt's so Tonka, auch was für Kinder?
Tonka-Bohne. Ja,
ja. Schlumpfeis.
Nee, Schlumpfeis gibt's eben nicht in diesen Läden.
Schlumpfeis gibt es eben nicht, genau. Und Schlumpfeis macht nun mal jeden glücklich.
Ja, oder? Also vor allen Dingen die Lebensmittelfarbeindustrie macht Schlumpfeis glücklich.
Auf alle Fälle jedenfalls, stellt euch nicht immer bei diesen Läden an, von denen ihr denkt, die haben diese eine Sorte. Wenn ihr irgendwie unbedingt, dann kauft euch so einen Becher da von diesen berühmten Marken, die es ja gibt. Aber ich finde, Eis kann Malaga und Pistazie, damit bin ich schon glücklich. Und das dauert 5 Minuten, weil die anderen Eisläden halt irgendwie
leer sind. Ich bin, muss ich aber sagen, jetzt nicht nur zur Pandemie, auch vorher, bin ich ein kleiner, ich würde sagen im privaten Bereich, ein kleiner Eismanager. Ich habe mir extra eine große Gefriertruhe gekauft. Weißt du, diese großen Dinger, die auch immer bei Aktenzeichen XY, wo so entweder eingefrorene Wildschweine drin sind oder halt unter den eingefrorenen Wildschweinen die zerlegte Nachbarin. Und sowas habe ich stehen. Ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus und da ist so ein geteilter Wäschekeller. Und ich habe mit der Hausgemeinschaft besprochen, dass ich neben die Waschmaschine, die Gemeinschaftswaschmaschine und den Gemeinschaftstrockner meine Tiefkühltruhe stellen darf. Und da habe ich ganz viele Eissorten drin. Und tatsächlich habe ich heute, kein Witz, ich habe heute ein riesengroßes Eis gegessen, weil es sind die ersten Erdbeeren da. Es ist weder Erdbeer- und Spackszeit, noch sind sie die Bio-Erdbeeren, leider nur aus Spanien. Das macht nichts. Aber für das gute
ist für mich noch kein Eintritt in die Erdbeer- und in die Spargelzeit, wenn die jetzt erstmal nur exportmäßig hier eingeladen werden. Ich bin immer noch dafür, dass das Beelitzer Spargel muss es sein. Wenn der erste Stand aufmacht, dann bin ich sofort da.
Bei uns im Westdeutschland ist es, also Beelitzer in Berlin natürlich, klar, aber in Westdeutschland Bornheimer Spargel oder Spargel vom Niederrhein. Und ich habe auch schon die Spargelsaison eröffnet. Aber ganz kurz nochmal eben, um das Thema Eis abzuschließen. Ich habe eine super gut organisierte Eistruhe, wo ich, ich kaufe antizyklisch. Ich kaufe natürlich nicht dann das Vanilleeis, wenn es besonders teuer ist, sondern im Winter, wenn es noch keine Erdbeeren gibt. Und das hält nun mal ein Jahr. Und deswegen habe ich immer zu Beginn der Erdbeersaison, habe ich alles, also wenn ihr Vanilleeis vermisst im Supermarkt, wahrscheinlich habe ich das weggekauft im Herbst und im Winter.
Hast du da eine Präferenz, markenmäßig, dürfen wir sowas sagen?
Das kann ich ruhig sagen. Also es gibt natürlich Langnese, es gibt Scheller. Ich muss sagen, ich bin Mövenpick-Freak. Ich bin da beim, ja, und die Maple-Walnuss-Variante, das ist schon echt groß. Ich esse.
Dann kann ich ja auch sagen, ich finde das Florida-Eis, muss ich ganz ehrlich sagen,
von Joko und Klaas.
Nee, ist nicht von Joko und Klaas. Ist, glaube ich, eine Berliner Marke. Ist auch, glaube ich, die Capital Bra haben hier irgendwie Monopolstellung in Berlin. Mhm. Aber das Vanille-Eis, und das ist für mich immer noch der zeitlose Klassiker. Kein, also nicht mal der Malaga-Becher kann mithalten. Aber wenn du nach Hause kommst, nach einem langen Spaziergang, jetzt wird es richtig bürgerlich gerade, und dann machst du schön heiße, also Vanille-Eis mit heißen Himbeeren.
Oh.
Das ist immer noch, es ist für mich eine Sicherheit im Leben.
Muss ich sagen, heiße Himbeeren nicht für mich. Ich bin wirklich der geschnibbelte Erdbeertyp und ich habe heute einen riesigen, obszön großen Vanilleeis mit Erdbeerbecher und zwar so eine halbe Mövenpick-Packung. Eine halbe. Wirklich ohne Witz, eine halbe. Und dann dazu ganz viel Erdbeeren, dann Schlagsahne. Mhm. Also wenn ich richtig Zeit habe, Schlagsahne. Und dann, was ich heute gemacht habe, es gab nämlich keine Schokostreusel im Rewe City. Ja. Mhm. Und da habe ich Backkuvertüre weiß gekauft und habe die auf einer Küchenreibe, habe ich mir so Späne gerieben. Und es ist die klassische Spaghetti-Eis-Kombination. Und die mir zu Hause machen, esse ich, also zur Erdbeersaison leider zu oft. Leider zu oft.
Das Problem ist, kriegst du aber auch gefrorenes Sahne. Also machst du das Spaghetti-Eis wirklich authentisch mit einem Sahneboden unten, der dann so noch gleich
kristallisiert? Das mache ich nun nicht. Das ist nun, geht ein bisschen zu viel.
Das ist ja das, also haben wir bestimmt schon vor Jahren mal in dieser Sendung drüber geredet, aber das ist ja der Grund, warum man den Spaghetti-Eisbecher zum Beispiel sich immer holt, weil unten dann noch halt diese Sahne mit dem Eis, diese Melange angeht aus einem gefrorenen Boden, ne? Und
ja, das war auf jeden Fall heute mein Abendessen. Und jetzt mache ich hier, weil ich gefangen im Süß-Salzig-Kreislauf bin, habe ich mir noch ein paar Nicknacks reingedrückt. Und da muss ich an dieser Stelle mal, liebe Grüße an die Firma Lorenz, gibt auch noch andere leckere Nüsse, Öltje und so, keine Schleichwerbung. Aber die haben letztens, die haben sogar Nicknacks mega, in groß. Also in doppelt so groß. Ja, weil das Geilste an den Nicknacks sind nicht die scheiß Erdnüsse, sondern diese knusprige Hülle, die einem den Salzhaushalt komplett zerballert. Und die gibt's jetzt neu in doppelt so groß, weil manchmal hat man bei den Knickknacks ja so Dinger, dass so zwei zusammen sind und dann denkt man, boah, geil, Alter, Sechser im Lotto. Das ist wie wenn man Curly Fries in der Pommespackung hat. Wenn so drei zusammengeklumpt sind. Und die gibt's aber jetzt extra groß.
Kriegt man. Und von der gleichen Marke auch.
Von der gleichen Marke.
Ich werde mal auf alle Fälle dir so von Ed und Freds Nussdepot mal die Goldmischung organisieren. Darüber können wir dann mal reden.
Schickst du mir einfach mal zu. Aber es ist doch mal schön, dass wir diese Woche mal mit ein bisschen Service aus der Snackwelt mal ein bisschen die Leute abholen.
Kennst du das auch? Hattest du eine Phase in deinem Leben, ganz kurz auch noch eine Beichte meines Lebens, als ich ausgezogen bin, so mit 18, 19, da hast du ja zu Hause oder in der WG nicht dir wirklich Abendessen gemacht. Da hat man eine Tüte Chips gegessen, dann hat man noch irgendwie ein Eis gegessen und noch was, das war dein Abendbrot. So aus drei verschiedenen Komponenten. Oder warst du dein Leben lang stringenter auch nach deinem Auszug Abendbrotesser? Mm-mm. Oder gab es auch so Jahre, ich sag mal so, es gab bestimmt so 3-4 Jahre, da gab es das nicht, dass man so warm, da habe ich so tagelang nicht warm gegessen. Da hat man so Brot oder dann war man oder war das immer Teil deines Lebens, so ein Stützpfeiler?
Nee, als ich ausgezogen bin, habe ich total schnell für mich entdeckt, dass regelmäßig alleine essen gehen, was ich eigentlich immer noch total gerne mache. Und bin dann immer zu so einem Stammitaliener, der auch immer schon die Augen verdreht hat, wenn ich reingekommen bin, weil er genau wusste, ich esse immer das Gleiche.
Dieser verrückte Junge, der in einem Alter, in dem kein anderes Kind alleine essen geht.
Wann bist du ausgezogen? Mit 18, 19?
Ich bin mit 18 ausgezogen.
Ich bin mit 19 ausgezogen, nach dem Zivildienst oder während des Zivildienstes. Und da habe ich in der Innenstadt gewohnt in Bremen. Allein das war schon mal mindblowing.
Da bist du mit 19 alleine essen gegangen. Da muss ich sagen, diese Überwindung habe ich damals nicht gehabt.
Ich bin mit 12 schon alleine essen gegangen. Ich war beim Chinesen immer am Ständer
in Blumenthal. Also in Dönerladen rein oder so.
Ich saß früher als Zwölfjähriger, wirklich als Zwölfjähriger habe ich mit dem Bus.
Grill Royal.
Nein, mit dem Bus bin ich zum Ständer nach Blumenthal gefahren. Da war früher so ein altes Fachwerkhaus, gibt's nicht mehr inzwischen. Habe mich hingesetzt und habe einen Mittagstisch gegessen, weil ich das so geil fand, dass man für 10 Mark eine Vorsuppe, ein Getränk und ein Hauptgericht bekam. Das fand ich so geil.
Du warst echt eine alte Seele. Du warst schon eine sehr alte Seele.
Und ich finde es immer noch, so ein richtig guter chinesischer Mittagstisch. Habe ich doch öfter auch schon erzählt. Oder ein richtig
guter. Ja, aber mit 12 zum Mittagstisch alleine, also zum Chinesen, das ist schon.
Und ich habe ein lustiges Taschenbuch mitgenommen, das fand ich mega geil. Und habe dabei dann gelesen und habe irgendwie lustiges Taschenbuch gelesen und chinesisch gegessen. Und die haben mich komisch angeguckt, klar. Und ich konnte mit dem Bus zurückfahren, mit so einer fetten Knoblauchfahne.
Manchmal hat die auch ein älterer Herr mitgenommen im Auto.
guck mal her, ich nehme dich mit.
Und ich bin aber dafür sehr, also seit ich immer schon alleine ins Kino gegangen, weil da war es dunkel, da hat einen keiner gesehen, aber immer erst dann, wenn schon die Werbung lief, aber das habe ich immer gemacht, aber so irgendwo alleine, da war ich zu unsicher. Das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich mich alleine ins Restaurant gesetzt habe.
Ja, nee, das war bei mir relativ frisch. Jetzt haben wir die Sendung so komisch angefangen. Wir sagen
das liegt daran, dass wir mit einer Absage angefangen haben. Es ist das Gefühl, als wenn das jetzt schon der Bonus für unsere Zuhörer so ein bisschen
ist.
Das
ist ein ganz guter Trick, ein Showtrick. Wir fangen quasi mit dem nicht gesendeten Material direkt an. Heute ist Ostersonntag. Es ist der 4. April.
Es ist fröhliche Ostern nochmal an alle.
Ja, es ist der höchste Feiertag des Jahres für uns Christen. Entsprechend benehmen wir uns heute natürlich auch. Ich wollte eigentlich die Sendung mit einem lustigen Wortspiel anfangen, nämlich mit Quentin Tarantino. Wegen Quarantäne.
Okay.
Aber ja, dann habe ich einfach nur aufgeschrieben in meinen Notizen. Quentin Quarantino. Hat das schon jemand mal gemacht? Quentin Quarantino?
Ich weiß gar nicht, wie gesagt, wir versuchen ein leichtes. Ich habe trotzdem, muss ich kurz sagen, ich habe natürlich den letzten Corona-Folge mit Dr. Drosten gehört. Der, finde ich, eine wirklich, die Lage ist ernst, hieß die Folge, nochmal wirklich so frappierend gut vieles offengelegt hat, in seiner bekannten, souveränen Art so Sachen erklärt hat, die viele Leute sich fragen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, kam bei mir zur richtigen Zeit, wo man wirklich von so vielen Sachen genervt gerade ist. Nicht, dass ich jetzt irgendwie mich abgewandt habe auf die andere Seite. Aber ich meinte, wo du so genervt warst und jemand, der dir nochmal sachlich auf eine Art, wie es kein anderer Politiker schafft, dir Sachen zu erklären, kann ich jedem immer noch empfehlen, der es immer noch nicht gehört hat. Da werden einige Sachen erklärt und vor allem auf den Punkt nochmal gebracht. Und es macht dich einfach nur wütend zu denken, warum wir es seit irgendwie jetzt 3 Monaten, in dem geredet wird von einer dritten Welle und einem Lockdown, es nicht hinbekommen haben, diesen Lockdown durchzuziehen. Ich hoffe, er wird jetzt stattfinden mit dem Ende morgen, nicht Ostermontag oder sonst was, keine Ahnung, aber es wird jetzt so lange drüber geredet. Ich glaube, es passiert, Jan.
Ich glaube auch, es passiert, es muss passieren und seit der zweiten Welle, also seit Herbst letzten Jahres, ist ja das große Zerreden angefangen. Also da ging es immer darum, jetzt wird im Saarland fangen sie jetzt an, Kinos aufzumachen. Es ist mal losgelöst davon, ja, dass man mit einer Pandemie keine Menschenversuche macht. Das macht man einfach nicht. Ist das einfach ein
auch psychologischen war es in Tübingen, wo man gerade, man hat 3 Tage in Tübingen, glaube ich, die Biergärten aufgehört, hat ein neues Modell versucht und die Fallzahlen sind so hoch gegangen innerhalb von 3 Tagen. Das war einfach so ein...
Ja,
ich meine, es ist einfach so vorhersehbar gewesen. Und jetzt gibt es so ganz viele. Die Fusion versucht diesen Sommer mit einem Riesenkonzept, habe ich in der Zeit gelesen, 20.000 Leute mit einem Schnelltest irgendwie auf dem Gelände zu bringen. Ich glaube, das wird alles erst was, wenn wir alle geimpft sind. Ich glaube, jetzt jeder andere Versuch von Freiheit zu erbringen, ist Schwachsinn. Ey, dann muss man noch mal, leider, auch wenn scheiße ist und keiner mehr Bock hat, 3, 4 Monate, 5 Monate, was weiß ich, auf die Zähne beißen. Es geht halt nicht anders, bis diese verdammte Impfung für jeden irgendwie ja da ist.
Ja. Komm, lass uns da nicht drüber reden. Ich habe ein paar
andere. Noch, es hat mich jetzt gerade irgendwie, weil ich auch, aber ich, ach, wir werden ja sehen. Wir werden sehen. Dann also muss ich auch
noch mal ganz,
wenn in diesem Falle wir haben, ich muss noch mal eine Sache auch loswerden. Ich habe es in der vorletzten Sendung gesagt, dass ich über diese gesamte Verschwörungsscheiße nicht mehr reden will. Aber es gab von Visavi alias Lotti eine wirklich sehr umfangreiche Insta-Story, die man sich angucken kann. Ich hatte sie bestimmt irgendwie gesaved, wo es nochmal um Saiwe Nadu ging und wo es auch nochmal um Attila Hildmann ging. Der Kult oder das Witzige oder das Interesse oder auch, sag ich mal, die Sensationsgeilheit an solchen verrückten Leuten ist bei mir schon seit ein paar Wochen, Monaten weg. Aber da wurde nochmal deutlich gezeigt, dass einfach tatsächlich die ganze Zeit richtiger Hass verbreitet wird. Und das ist richtig kranke Scheiße. Und das ist irgendwie, da kann man einfach sich nicht mehr mit Saiwe Nadu solidarisieren, der dann immer Attila Hildmann als sein Bruder irgendwie und ähnliches beschreibt und immer Grüße rausschickt. Das alles ist in einer sehr umfangreichen Story auf ihrer Seite. Das fand ich irgendwie sehr, sehr...
Hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen und es ist einfach dann mal lieben Gruß an die Staatsanwaltschaften, die dafür eigentlich zuständig wären, das rechtzeitig zu erkennen und dagegen vorzugehen
und nicht so lange zu warten, bis die betreffenden Typen einfach das Land verlassen und dann nicht mehr erreichbar sind für den Arm
des Gesetzes. Und dann immer noch so eine Hass und vor allem jetzt richtig auf die Tonne.
Ja, und wer hätte das ahnen können, dass da einfach ein völlig bescheuerter Antisemit drin steckt, der einfach auch ein rassistischer Antisemit und ein Reichsbürger, ganz einfach. Und das ist
genau,
super. Und
eine Sache kann man auch nochmal sagen, warum man immer noch darüber redet, weil es gibt ja auch da genug Leute, die sagen, ach, der hat doch jetzt da seine 120.000 Follower, ist scheißegal. Und wenn da nur 100 Leute sind, die das ernst nimmt, weil der sagt, bewaffnet euch und diesen Hass ernst nimmt, dann ist das eine große Gefahr. Weil jeder Mensch, der irgendwie diese Gesinnung von dem Typen übertragen bekommt und bereit ist für radikale Scheiße, ist eine Gefahr für dieses Land. Und deswegen muss das der Verfassungsschutz und deswegen muss man diesen Typen, wie du es gerade richtig gesagt hast, ernst nehmen, ja? Und auch nicht mehr irgendwie belächeln. Das ist ernsthaft.
Ja, und vor allem hätte man das vor allen Dingen vor Monaten schon machen sollen. Und jetzt ist es zu spät, es hat das Land verlassen, jetzt kriegst du ihn erstmal nicht so einfach. Das ist wirklich.
Und er kann weiter seine Hassnachrichten über Telegram raushauen. Naja.
Ja, ist gut. Frohe Ostern. Frohe Ostern.
Frohe Ostern.
Und ausgerechnet an diesem Tag kommt Jesus zurück. Hätte er sich nicht einen anderen Tag aussuchen können. Ausgerechnet am Sonntag, wo die Geschäfte zu haben. Kommt dazu.
Jan, ich habe mal wieder gute Musik dabei. Ah. Mich schreiben inzwischen, weil unsere Playlist so groß ist, unsere Fidi und Bumsi, und wir so eine Macht sind. Wir sind, das bist du dir gar nicht richtig bewusst, dass unsere Fidi und Bumsi-Liste eine Macht ist, dass selbst internationale Songwriter mich privat anschreiben. Was? Und mir sagen, pack doch mal einen Song. Und ich kann jetzt hier wirklich...
Hey, Ola, it's me, Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen. I was a child. I was running
the streets. Please put a song from me on your list, the Fresh and Flauschig list from Spotify.
Heute packe ich Joe Caplow rauf.
Joe Kelly, How Old Is My Soul?
Caplow, K-A-P-L-O-W. Joe Caplow, How Old Is My Soul heißt der Song. Und den finde ich einfach gut. Und er hat ihn mir geschrieben. Hello Joe, this is Olli Schulz from Germany. I put your song on the list. Send me the money now, please. Mhm. Und dann noch Regina Spektor, die großartige Regina Spektor, wo ich die gestern mal wieder gehört habe, mit einem Song, der heißt Fidelity. Wer die nicht kennt, der kann sich auf was gefasst machen. Die hat schon ein paar fantastische Platten rausgebracht. Ja. Hast du auch noch was für die Fidi und
Bumsi? Ja, ich gleich. Ich möchte das ein kleines bisschen noch rauszögern, um die Leute bei der Stange zu halten.
Ich habe eine Frage. Ich habe gestern letzte Woche Sportstudio geguckt. Du bist ja jetzt beim ZDF, ne? Und du bist ja jetzt,
über 10 Jahren bin ich beim ZDF jetzt.
Ja, aber du bist jetzt im Hauptprogramm angekommen. Du bist jetzt in Instanz. Da gibt es ja so ein Team wie früher. Es gibt eine ARD-Family, das ist Kai Pflaume, das ist Pilawa. Es gibt eine ZDF-Family, das ist Oliver Welke, das bist du, das ist Johannes B. Kerner, das ist Markus Lanz. Das ist ja ein Team.
Johannes B. Kerner ist nicht in der ZDF-Family.
Wieso? Der macht einmal im Jahr Menschen.
Das wollen ZDF-Menschen. Markus und ich wollen das nicht. Markus Lanz und ich haben gesagt nein. Bei der Abstimmung waren wir dagegen, dass Kerner in der ZDF-Family ist. Der soll mal mit Kiwi da im Brandenburger Tor seine Sachen machen. Der ist nicht Teil der ZDF-Family.
Auf alle Fälle bist du jetzt, ein ZDF-Gesicht und da wird dich bestimmt mal irgendwann, du bist Samstagabend, es ist 7:45, du sitzt zu Hause, hast die Füße hoch und guckst irgendwas Schönes, irgendwie eine schöne Dokumentation. Klingelt das Telefon, ZDF hier ganz oben ruft an und sagt, Dunja Hayali ist krank, du musst heute Abend das ganze
Sportstudio machen. Regelmäßig. Dunja Hayali, Sportstudio, Morgenmagazin, Mitri hat Husten, kannst du einspringen? Ich sag meistens ja, und dann vergesse ich aber hinzugehen oder ist mir dann zu früh oder sowas. Nee, das ist tatsächlich so. Es gibt einen riesengroßen Schichtplan und wenn einer nicht kann, dann muss man einspringen. Da gibt's.
Aber könnte das mal passieren, dass du mal das aktuelle Sportstudio um 22:45 in der ZDF
völlig ratlos in Jogginghose. Ja Leute, ich weiß auch nicht, ich muss wohl jetzt hierher gefahren kurz, weil irgendwie Jochen Breyer ist krank.
Mit einem halben Cola und ja,
die
Chips dabei.
Und dann lese ich irgendwie die handgeschriebenen Karten von Jochen Breyer oder Dunja Hayali vor und weiß nicht so richtig, wie möglich. Ja.
Und dann ist auch noch Luder Matthäus da als Talkpartner.
Ich würde völlig scheitern, weil ich mich mit Fußball einfach nicht auskenne und es mir einfach auch egal ist so ein bisschen. Aber zum Beispiel, wieso das Wirtschaftsmagazin, das würde ich auf jeden Fall jederzeit moderieren. Und wenn irgendwie Marietta Slomka oder Klaus Kleber mal krank sind, würde ich mir auch zutrauen.
Ja, heute? Würdest du auch mal heute Journal?
Heute Journal würde ich mir zutrauen. Das ist ja alles
auch geteleprompter. Aber was ist mit Aktenzeichen XY?
Würde ich mich zu sehr gruseln. Also wirklich. So, wo ist denn der Moderator? Der ist unterm Pult, der traut sich nicht mehr mit dem Kommissar zu sprechen.
Der hat gerade die Moderation angelesen und fand die so gruselig, der möchte jetzt nicht mehr.
Nee, also das kann hier Rudi Zerne gerne alleine machen, da habe ich keinen Bock drauf. Ist mir zu anstrengend.
Du kriegst einen Anruf Samstagabend, pass auf, Kiwi ist krank. Du kannst morgen früh kommen. Nach Mainz in Fernsehgarten.
Auf jeden Fall, so Fernsehgarten würde ich sofort machen. Doppelmoderation. Und wie gesagt, auch das Angebot an dieser Stelle nochmal ganz offiziell an Helene Fischer. Eines Tages bei der Weihnachtsshow. Wir beide am Trapez. In so ganz engen Glitzerkostümen. Unten ist eine Dino-Show mit Feuer. Und wir singen darüber irgendwie von Aladdin A Whole New World, das Duett von der Prinzessin und dem Aladdin. Zusammen als Duett. Würde ich sofort machen. Auf Deutsch, auf Englisch, egal, mache ich sofort. Weil das wäre, wenn das passieren würde, das ist wie wenn man zwei Komponentenkleber zusammen macht. Wenn Helene Fischer und ich auf der Bühne ein Duett singen würden, das würde nie mehr weggehen.
Das wird in die Ewigkeit eingebrannt werden.
Ja, ich weiß nicht, ob es gut wäre oder schlecht wäre, also für meine Karriere egal, für sie heikel, aber es wäre, glaube ich, ein
Event. Ich glaube, wäre eine Win-Win-Situation.
Ich würde es auf jeden Fall sofort machen.
Du würdest sie auf Twitter groß machen.
Ich würde, und sie würde mich in der Schlagerwelt groß machen. Und dann würden wir gemeinsam irgendwie über die Berggipfel ziehen und da immer so Schlagershows machen mit Andrea Berg und den ganzen. Diese Schlagershows, wenn Pandemie vorbei ist. Ja, aber das stimmt tatsächlich. Man ist im ZDF verpflichtet, regelmäßig einzuspringen. Und nur wenn man.
Könnte
da,
das mal passieren? Oder hast du mal sowas moderierst, klein gegen groß oder so dieses.
Das große Schlüpfen, wo Johannes Beck, ja. Weißt du noch die Sendung, wo zwei stimmt, Wochen lang die vor den Eiern gesessen haben und geguckt haben, ob in der Live-Sendung einer schlüpft?
Und dann ist ein ganz kleiner Johannes Bekerner geschlüpft. Das war Mai.
Da kam er in Erklärungsnot. Wieso sieht denn das Huhn aus wie Johannes Bekerner? Und jetzt geht's zum aktuellen Sportstudio. Wir beenden das jetzt mal hier, bevor unangenehme Fragen kommen. Hast du diese Woche eigentlich Lanz gesehen?
Lanz grillt. Leider nicht. Weiß aber, dass Lanz angeblich zur Höchstform aufgelaufen. Ich habe nur die Schlagzeilen gelesen. Armin Laschet hat sich von seiner besten Seite gezeigt und sich an einem Wasserglas festgehalten, weil er mit den scharfen Fragen von Markus Lanz überfordert war.
Ja, stimmt.
Er hat diesen legendären Satz, der natürlich jetzt überall schon seit ein paar Tagen verbreitet wird, über Ostern wird er nachdenken gesagt. Ne?
Ja. Am Mittwoch war es soweit. Die Grillsaison wurde eröffnet bei Markus Lanz, als Armin Laschet da war. Und du hast wirklich vorm Fernseher gesessen und du hast die Glut gerochen und Armin Laschet war so genervt. Und das Geile an Markus Lanz Fragetechnik ist ja, dass er in so einer lieb naiven Harmlosigkeit daherkommt. Und wenn er dann merkt, er hat jemanden, dass er einfach nicht mehr aufhört mit den Fragen. Ja. Und irgendjemand sitzt ihm da im Ohr, der immer,
Markus, du musst noch nicht, du bist noch nicht fertig mit ihm.
Ja, und dann hat er mal kurz von ihm abgelassen. Und am Ende kam, als ich dachte, oh, der arme Armin Laschet, man hat ihn wirklich einen Achselschweiß bis vor den Fernseher gerochen. Der war wirklich völlig fertig. War schon vorher bei Ingo Zamperoni bei den Tagesthemen, dann noch schnell bei Lanz. Also komplett fertig eigentlich. Und als die Sendung schon fast zu Ende war, dann sagt der Lanz noch, ja, aber eine Sache, Herr Laschet, jetzt haben Sie ja wirklich alle zwei Tage, ist ja einer Ihrer Bundestagsmitglieder da zurückgetreten, wegen der Korruption. Was machen Sie denn da eigentlich gegen? Auch so eine Frage, wo es natürlich keine Antwort drauf gibt und der am liebsten das Gespräch sofort beendet hätte. Und da war der wirklich...
So eine Frage, die eigentlich so einer aus dem Volk stellt, aber nicht ein Fernsehmoderator, nee. wo man so denkt, ja.
Und der Laschet ist da wirklich aus der Sendung rausgewankt. Ich glaube, er war mit sich nicht unzufrieden. Politiker neigen ja dazu, dass sie dann so ein hartes Gefecht als tendenziell, wenn sie noch was spüren, denken sie, das war irgendwie gut. Und am nächsten Tag saß der schon wieder im Heute-Journal, um sich wahrscheinlich dann nochmal reinzuwaschen oder nochmal.
Oder wollte nochmal da versuchen, das wieder gerade zu rücken.
Aber
da,
auch da kommt ja auch noch so ein Ego bekommen.
Dazu, dass du denkst, nee, das lasse ich mir nicht gefallen, das werde ich in der nächsten Fragerunde nochmal wieder irgendwie besser machen. Es nervt vor allem, weil es um Menschenleben geht und weil es eigentlich gar nicht alles so witzig ist, sondern weil da jemand einfach, kann man ja so sagen, Armin Laschet versucht die ganze Zeit irgendein Vorhaben von Gemeinschaft zu unterbinden oder zu sabotieren.
Naja, das kann man jetzt so nicht sagen. Lass uns lieber mal nicht so pauschale Urteile fällen, sondern mal lieber ganz ins Detail kurz gehen. Ich habe mir mal den Expertenrat angeguckt von Nordrhein-Westfalen. Das ist das Gremium in Nordrhein-Westfalen, das den Ministerpräsidenten und CDU-Vorsitzenden und wenn es nach mir ginge, meinem lieblingsnächsten Bundeskanzler. Fände ich richtig toll, wenn der Bundeskanzler wäre.
Und zwar?
Es gibt den Expertenrat und der ist also hervorragend, weil es gibt nur einen einzigen Wissenschaftler, das heißt Wissenschaftler in Anführungsstrichen, Professor Dr. Hendrik Streeck, Frisurmagier von der Universität Bonn mit zweifelhaften Kontakten in die amerikanische rechtsextreme Szene, sag ich mal so. Das ist der einzige Naturwissenschaftler. Und ich lese mal ganz kurz vor, wer alles mit dabei ist. Professor Dr. Udo Di Fabio, Institut für Staatsrecht. Na gut. Stefan Grünewald vom Rheingold-Institut. What the fuck? Dann Ottfried Höfle, Dr. H.C. Mult, Philosophieprofessor. Dann das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Dann der Sozialdienst katholischer Frauen. Why? Warum berät der Sozialdienst katholischer Frauen den Ministerpräsidenten des bevölkerungsreichsten Bundeslandes in Deutschland in Sachen
zu
Corona-Fragen? Why? Kein Wunder, dass er nichts machen will. Dann Dr. Nikola Leibinger-Kammüller von der
Doktor
Firma
für was?
Trumpf, Vorsitzende der Geschäftsführung. Dann Claudia von der Telekom ist auch noch mit dabei. Und noch jemand von der Uni. Es ist auf jeden Fall ein Gremium.
Das hat Christian Drosten auch in dem Podcast gesagt. Ganz viele Leute mit Professur oder Doktortitel, aber leider in einem ganz anderen Fach sind und mit der Meinung, gerade irgendwie ein Urteil sprechen zu können.
Ja. Wir sind die Volksprofessoren.
Ja. Die Kneipenprofessoren.
Ja, ich würde sagen, alle Scheiße mit dem Expertenrat. Armin Laschet.
Alle aufhängen! Hast du nicht auch noch was für die
Bundes- Hab ich jetzt nicht. Ich bin jetzt auf die Musik nicht vorbereitet gewesen. Ich habe mich so auf diesen Anfangsgag konzentriert, dass wir mit der Schlussmelodie anfangen. Haben wir noch nie gemacht, wie verrückten Hühner. Ja, Armin Laschet denkt auf jeden Fall jetzt nach über Ostern. Wir werden spätestens übermorgen herausfinden, was dabei rausgekommen ist beim Nachdenken. Vielleicht auch so ein Satz, sowas wie, ah, Leute, ich habe mir jetzt überlegt, ich lasse den Scheiß einfach bleiben.
Ich bin raus.
Ich bin raus aus den Gegend.
Ich gehe jetzt wieder auf Tour hier mit meiner Band.
Armin and the Laschets.
Ja, Armin, ich lasse euch jetzt mal, macht ihr euren Scheiß doch alleine.
Ja. So. Machen wir mal ein kleines Päuschen. Ich habe einen Sack voll Themen noch. Wir müssen über den Beginn der Spargelsaison sprechen. Die Grillsaison wurde von Markus Lanz und Armin Laschet eingeläutet. Wir läuten gleich offiziell die Spargel- und Erdbeersaison ein, nachdem jetzt die ersten spanischen Vorboten dieser schönsten aller Jahreszeiten Deutschland bereits erreicht haben, ist es diese Woche soweit. Es werden wieder Spax-Meldungen angenommen. Allerdings nicht bei mir, sondern zum Dank für die letzte tolle Sendung, Boomer Cringe. Bitte schickt die Spax-Meldungen alle an Olli bei Instagram.
Nee, mach das nicht bitte, hört auf damit. Wirklich, ich krieg die ganze Zeit, letztes Jahr habe ich schon so viel bekommen. Schickt mir mal was anderes, nicht wieder Spax.
Der wirklich. Spargelindex Spax wird jetzt wieder gemessen. Das ist das Barometer, wie es der deutschen Spargelwirtschaft geht. Ich muss sagen, ich
habe... Das ist so ein bisschen, und dann muss ich das hier immer wieder vorlesen. Das ist wie, dann bin ich so ein bisschen der Bob Andrews, den Recherchen und Archiv. So, und jetzt darf Olli noch mal ganz kurz den Spax vorlesen.
Genau, wie diese Börse vor 8. Wo immer,
Ja, genau.
Ach, so, wir machen mal einen kurzen Break, dann sind wir gleich wieder da. Ich habe ein paar schöne Sachen vorbereitet heute in der Sendung und ich möchte heute ein bisschen Gerüchteküche mit dir machen, ein bisschen in der Gerüchteküche rumrühren.
Oh, da bin ich ja mal gespannt. Ja. Alles klar, bis gleich.
Bis gleich bei Fest und Flauschig, hier bei Spotify. Es ist der Ostersonntag und wir freuen uns.
Oster-Spotify.
Wir freuen uns, wenn ihr gleich wieder mit dabei seid. Ist eine gute Sendung, wird eine gute Sendung heute. Ich bin mir ziemlich sicher.
Ich habe auch ein richtig gutes Gefühl. Wir laufen auch schon seit einer halben Stunde, Jan. Das ist nämlich, das fühlt sich so jetzt an, als wenn wir wirklich schon durch sind. Der Anfangsgag hat uns selber auch ein bisschen geschadet.
Ja, aber das... So ist das halt. Mitgehangen. Jetzt habt ihr eingeschaltet und jetzt müsst ihr das Schlamassel auch bis zum Ende.
Jetzt könnt ihr auch mal was machen. Jetzt holt ihr mal euer kühlendes Gel für die Füße raus. Und im zweiten Teil macht ihr euch mal die Füße. Alle machen heute mal die Füße
das
im zweiten
Teil. Das ist eine gute Idee. Sendung. Und dann möchten wir gerne Fotos von euren Füßen haben.
Genau.
Und zwar bitte an.
Das schickt ihr jetzt mal Jan.
Nee. Lieber
aber
nicht.
Also die gemachten Füße. Holt mal wirklich alles da raus.
Nee. Wir sind gleich wieder dabei, fest und flauschig, mit einem Sack voll bunter Themen am Ostersonntag. Bis gleich. Baby, was ist an den Bluetooth-Box? Fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby, was ist an den Bluetooth-Box? Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, was ist an den Bluetooth-Box? Fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby, was ist an den Bluetooth-Box? Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Du hast nicht viel gemacht, du hast nicht viel getan, doch der Typ im Getränk. Hier ist Fest und Flauschig am Ostersonntag. Willkommen im Mainstream. Wenn ihr das hört, seid ihr im Mainstream. Hier ist der kultige Comedy-Podcast von Spotify.
Wir machen die schärfsten Gags, wir machen Blackfacing für euch, alles hier, aber nur für die Ohren. Hast du das mitbekommen im Bayerischen Rundfunk? Ich habe es gerade gelesen, dass man doch nochmal Blackfacing wieder rausgeholt hat.
Ja, jetzt, weil wenn gar nicht mehr gezuckt wird, dann werden diese ganzen Dinger ausgepackt. Ich habe das Gefühl, im Bayerischen Rundfunk, es gibt so eine Kabarettblase um Monika Gruber und Helmut Schleich, also Leute, Dieter Nuhr ja auch so ein bisschen, die lassen sich das jetzt nicht verbieten, einfach mal Dinge zu machen, die mal so ein bisschen gegen den Strich sind. Und an dieser Stelle habe ich auf meiner Liste, das passt vielleicht ganz gut dazu.
Aber ganz kurz mal dazu noch, Jan. Ja. Ich habe das gerade eben erst gelesen. Ich meine, wirklich, ist da keiner, der sagt, ey, ganz ehrlich, Blackfacing, da habe ich im Spiegel mal was drüber gelesen, dass das momentan einfach nicht so richtig kultig ist. Dass das Ding, also es mag vielleicht frech sein und auch Leute irgendwie provozieren oder so, aber es ist einfach gerade nicht so richtig gut. Ist da, meinst du das nicht ein einziger?
Ich habe mich auch gewundert.
Alle so, ah, den zeigen wir es
nochmal. Nee, ich habe mich auch gewundert, dass diese Redaktionsdiskussion am Ende dann so ausging, dass der Typ einfach komplett mit einem schwarzen Gesicht da gesessen hat in so einer komischen, also, es ist wirklich absurd, vor allem als würde er völlig unterm Berg leben und überhaupt nicht mitbekommen, was die letzten, ich sag mal so 10 Jahre ja mindestens. Und ich muss, wir haben öfter auch schon drüber gesprochen, ich habe am Anfang auch nicht verstanden, worum es geht. Und es ist dann aber am Ende natürlich total einleuchtend. Wenn du es nicht verstehst, weil es dich vielleicht auch nicht betrifft, dann hör doch einfach auf die es betrifft. Und dann ist es nur eine Frage von einfacher Empathie zu sagen, ja, okay, alles klar, ja, okay, ja, I don't know what it feels like, so I halt einfach meine Fresse. Und passend dazu habe ich extra hier auf die Liste aufgeschrieben, weil das muss man vielleicht, könnten wir vielleicht an dieser Stelle in unserem Massenformat hier bei Spotify mal ein für alle Mal beenden. Ich weiß, es reizt total, wenn man Kolumnist ist bei einer konservativen Zeitung oder sowas oder auch nicht sonst weiß, was man schreiben soll, zum 100. Mal über die fucking Gender-Sternchen irgendwas zu machen. Es ist doch vollkommen fick egal. Die Leute, die sich über diese Gender-Sternchen aufregen und sagen, dass es total unwichtig und banal ist, das sind diejenigen, die es groß machen. Die Leute, die das Gender-Sternchen ganz normal benutzen und sagen, ich möchte meine Sprache gendergerecht schreiben, dann die machen dann no big deal draus, und die Typen, die es so aufregt, die machen, Alter, das ist, dann schreibt es doch einfach nicht, aber haltet einfach die Fresse. Die Sprache, das wird sich sowieso durchsetzen. Wenn es Sinn macht, wird sich das sowieso durchsetzen.
Alles wird sich mit der Zeit durchsetzen, was Sinn macht und was die Mehrheit oder die Leute irgendwann für auch logisch
halten. Ich kann diese ewig gleichen Dinger nicht mehr lesen. Diese ewig gleichen Texte seit 10 Jahren.
Ist schon wieder einer rausgekommen?
Vor 2 Wochen ein ganzer Spiegel, der damit aufgemacht hat. Ich kann es einfach nicht mehr. Es ist einfach so wahnsinnig klein und so unendlich oft schon wiederholt und alle Argumente 30 Mal gewälzt. Das Argument, was einfach sticht, wenn du findest, dass deine Sprache das vertragen kann, wenn du das selber machen möchtest, mach es. Wenn jemand das nicht machen möchte, mach's einfach nicht. Aber diese komischen missionierenden Riesentexte, das für und wieder. Es gibt 50% Männer und 50% Frauen. Und Männer haben die letzten 2000 Jahre jetzt mal Minimum einfach die Kultur dominiert und die Sprache dominiert und das Leben dominiert, weil die einfach im Zweifel zugehauen haben. Da haben wir jetzt zivilisatorisch ein bisschen was dazugelernt, noch nicht zu 100%, aber zumindest schon mehr als vor 100 Jahren oder vor 20 oder 30 Jahren sogar. Und dann haben wir herausgefunden, vielleicht könnte es eventuell daran liegen, dass die Sprache wahnsinnig männlich dominiert ist, dass Frauen immer noch in vielen Dingen benachteiligt sind, und haben sich dann diesen Trick überlegt, die Sprache eben anstellen. Warum muss man denn Polizisten sagen? Warum kann ich Polizistinnen sagen oder Lehrerinnen? Was spricht dagegen? Und diese ewig gleichen Texte, es kotzt mich total an. Ich habe es extra aufgeschrieben, weil ich diese Woche schon wieder 2 Dinger gelesen habe, die alle exakt gleich sind. Wenn ihr es nicht machen wollt, dann macht es einfach nicht. Ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal.
Ich finde auch, da sollte man nicht so ein Big Deal draus machen aus der ganzen Geschichte, Güte. Weil ich glaube, das wird sich von Generation zu Generation sowieso irgendwie weiterentwickeln, und zwar in die richtige Seite, so wie Leute das für logisch und verständlich und auch richtig halten, ne?
Ja, ich finde, diese störrischen Professoren in meiner, wenn du bei mir eine Masterarbeit schreibst, dann wird nicht gegendert, streich dir als Fehler an und so. Ey, ganz ehrlich, wenn das dein Hauptproblem ist, Alter. Ja,
dass man sich darüber so seine Persönlichkeit
aufbaut, ey, über wenn, so eine Sache, wenn ne? das ist, wenn du das brauchst, um deine Persönlichkeit zu shapen, Alter, dann geh vielleicht doch nochmal selber als Student an die Uni und fange mal von vorne an, ey. Also
was ist denn die Gefahr, wenn man gendert? Das ist ja die Frage. Ich mache das nun mal ganz häufig auch nicht, weil ich es einfach nicht gelernt habe und mich da umdenken muss. Und manchmal schreiben mir Leute, manchmal nervt es mich auch, wenn Leute mir jetzt dauernd schreiben wollen. Manchmal denke ich auch, ja, müsste man machen. Aber das ist nun mal so ein Prozess, der nun mal entstehen wird. Ich finde auch, dass das Thema so wahnsinnig groß momentan überall, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich wusste nicht, dass schon wieder was geschrieben wurde. Aber es ist so ein Thema, wo Leute sich drüber definieren. Entweder bist du auf der einen Seite oder auf der anderen. Und damit verhärtet man sich auch, wenn man das so als Hardliner unbedingt irgendwie immer wieder rausholen muss.
Ich finde, haben wir in der Sendung auch schon mal besprochen, ich finde es reizvoll, einfach generisch anders zu gendern, als man es gelernt hat, um zu gucken, was mit einem macht als Experiment. Also wenn man einfach immer die weibliche Form nimmt von Wörtern, einfach mal gucken, wie man sich selber dann dabei fühlt. Und man fühlt sich als Typ, fühlt sich einfach kacke. Weil du denkst, aber ja, Momentchen mal,
Ja, Herr Böhmermann, Sie haben in Ihrer letzten Sendung haben Sie von Wissenschaftlerinnen gesprochen. Sind denn da Wissenschaftler nicht mitgemeint? Und so, nee, genau wie die letzten 2000 Jahre auch offensichtlich die Frauen nicht mitgemeint waren, so wie Sie sich jetzt fühlen. Ne, so, das total oft, wenn ich in der Fernsehsendung, wo ich das, habe ich ja schon mal erzählt, versuche möglichst immer andersrum zu drehen, also aufs auch ohne mit Sternchen, sondern einfach einfach so, damit es im Fluss gut durchgeht, sage ich Wissenschaftlerinnen oder Lehrerinnen oder und es gibt die Beschwerden, das ist total obszön, wie die Leute sich beschweren und immer Typen, die sagen, ja, Männer nicht oder was? Ja, ey. So.
Also wenig Frauen, die sich beschweren.
Ja, natürlich. Natürlich nicht.
So. Natürlich nicht, nee. Jan, ich habe für meine Anmoderation ein bisschen verkackt mit dem Sportstudio. Ich wollte nämlich auf was ganz anderes hinaus, wenn du das Sportstudio moderierst. Da muss ich mal ganz kurz zurück, wenn ich darf.
Ja, gerne.
Ich finde nämlich, das ist irgendwie, es ist WM in Katar stattfinden zu lassen, finde ich das denkbar ungeilste, was man als Nationalmannschaft machen kann momentan. Ich meine, wir haben 3-1 oder 2-1 gegen Nordmazedonien verloren und momentan sieht es sowieso ganz gut aus, dass wir vielleicht das nicht schaffen werden. Jogi Löw ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Aber ganz ehrlich, wenn man sich mal genau das anguckt, wo da diese WM stattfinden soll und wo das alles stattfinden sollte, ne? Ich glaube, da wurde genug drüber berichtet. Dann weiß ich nicht auch, warum man da nicht mal in solchen Zeiten ein Zeichen setzen kann. Der Fußball ist von allem so erhaben und unantastbar. Und ich finde einfach, in einem Land, wo so viele Menschenrechte getreten werden und so viel passiert, ist einfach und momentan wirklich, finde ich es einfach auch ein geiles Zeichen, wenn man entweder das verweigert oder vielleicht war das der Anfang, das ist nämlich meine Theorie, dass das erste Spiel gegen Nordmazedonien zu verlieren, nicht das erste Spiel, das ist schon auch ein Zeichen, weil also der Timo Werner hat da ein Ding versäbelt, ich habe das Spiel gesehen, direkt wirklich vor dem Tor, das kann nur mutwillig gewesen sein oder die Deutschen haben nicht nur irgendwie, haben komplett ihren Verstand verloren in der Zeit der Pandemie und auch ihr Talent, Fußball zu spielen.
Ich glaube, das ist ein Trick, damit sie nicht nach Katar müssen. Sich einfach, einfach ausscheiden vorher und einfach mal so 4 Jahre mal durchschnaufen. Keinen großen internationalen Wettbewerb. Gut, EM ist ja auch wieder. Ist ja nicht EM nächstes Jahr? Nee.
Ja,
dieses Jahr eigentlich doch.
Nee, stimmt.
Es sollte doch EM, dieses Jahr sollte es nicht sogar diese EM sein, die in allen Ländern ist, in ganz Europa oder so?
22 ist die in Katar. Also nächstes Jahr.
Nächstes Jahr. Aber dann disqualifiziert.
Ich glaube, die EM ist komplett ausgefallen, oder?
Oder findet die parallel mit Olympia, eigentlich mit Olympia jetzt doch statt, parallel immer.
Da ist so viel Geld im Spiel, dass das ganze Ding natürlich, und das glaube ich kein Fußballer und so, das ist nur mal ein Riesen. Und Fußball ist, wie gesagt, wird von solchen Sachen, das prallt immer noch so eine Proteste und so, aber es wäre eigentlich ein starkes Zeichen.
Ich weiß, für mich sollen die alle aufhängen, ganz ehrlich.
Nein, das wollte ich noch kurz anhängen. Ich finde das doch irgendwie, es gibt auch eine ziemlich gute, ich glaube von der ARD ist das eine ziemlich gute Dokumentation darüber, die ja in der Mediathek findet, die übrigens doch nicht so schlecht ist, haben viele geschrieben.
Ja.
Wir müssen nur lernen, dass man von SD auf HD umschalten
muss.
Ja,
aber ganz ehrlich, was ist denn das für eine Mediathek, wo man von SD auf HD umstellen muss? Muss ich bei Netflix auch nicht, das macht Netflix alles für mich. Alleine kann bei Netflix noch nicht einstellen, welche Qualität ich haben möchte. Als Content-Anbieter muss es mein oberstes Bestreben sein, dass meine Zuschauer die bestmögliche Bildqualität bekommen und sich dann nicht irgendwie noch auf 480p runterschrauben können, weil das irgendwie man das einstellen kann. Ja, du musst habe ich auch E-Mails bekommen, du musst in der Mediathek, musst du ganz oben, musst du in den irgendwie Karteikarte auf Einstellungen drücken, im vierten Slider musst du dann auf 480p und dann wird alles von SD auf HD stellen. Dann geht das doch. Nee, Alter, ist 2021, das macht das mal bitte automatisch alles.
Das könnte auf alle Fälle technisch so eingerichtet. Ich habe einen Kumpel, Beefy Mike, der macht ganz viel am Rechner. Wenn die ARD einen braucht, wirklich jemand, so ein Typ, so ein Programmierer, der macht das wirklich. Der macht euch das für 1.000er günstiger als euer Kollege und dafür macht er auch noch ein paar kleine Seiten, also dass man auch noch andere Sachen auf der Seite machen kann. Ja. Aber ganz ehrlich, naja.
Ich habe eine Meldung diese Woche, die mich total schockiert hat. Die kann ich dir gleich mal kurz weiterleiten. Die ist nämlich wirklich wahr. Es ist ein Piratensender in Nordrhein-Westfalen am Start. Hast du das auch schon mitbekommen?
Nee, aber ein guter oder was?
Nee, egal. Von meinem alten Heimatsender WDR 1 Live wird seit einiger Zeit die Frequenz gekapert im Ruhrgebiet und ein Piratensender, und zwar richtig unheimlich, mehrere Hörer beschwerten sich beim WDR wegen 45 Sekunden langer, mit blecherner Stimme vorgetragener Querdenkerbotschaften auf der Frequenz von 1 Live. Ein Piratensender.
Wirklich?
FM-Frequenz wird irgendwie gekapert. Ich glaube im Raum, warte mal, ich muss mal kurz die Meldung rausholen. Genau. Es ist im Raum ich lese die Meldung von der FAZ. Sowas, ne, wenn Piratensender irgendwo aufpoppt, dann macht das noch die FAZ. Das ist so altes Medium, da sind die gut vernetzt noch. Ja. Unbekannte sollen im Münsterland eine Radiofrequenz des WDR für Botschaften aus der Querdenkerszene zur Corona-Pandemie gekapert haben. Nach Angaben der in solchen Fällen zuständigen Bundesnetzagentur. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass im Piraten der Piratensenderabteilung der Bundesnetzagentur seit 50 Jahren das Telefon klingelt. Und wie so Typen, die ihr Leben lang an so einer Feuerwehrstange
Herzschlag kriegt, wenn man
die sind für solche Fälle, haben die so eine Feuerwehrstange im Büro und müssen dann runter zu ihren Piratensenderautos, wo die mit so wie bei weißt du Piratensender Powerplay mit so einem
stimmt.
Mit so einem
Ding, eine Antenne oben, wo die dann so hören, von wo dann die Frequenz kommt.
Es ist soweit. Jochen, Manfred, es ist soweit. Wir werden wieder gefragt.
Kurz vor der Rente doch nochmal.
Das ist übrigens die 9934, das ist die Piratensender, Nothotline. Und dann, auch der WDR bestätigte am Donnerstag die Störungen. Für etwa 45 Sekunden sei statt WDR 1 live eine blecherne Stimme erklungen, die Corona-Thesen aus der Querdenker-Szene verbreitet habe. Also wer diese Scheiße nicht irgendwie noch bei Telegram mitbekommt oder per E-Mail vom verrückten der Onkel.
Geht es einfach auf Radio 1, nicht Radio 1,
vielleicht 1 live. Vielleicht auch ein irrer Promo-Gag von 1 live, damit, ums
Radio-Business wieder anzukurbeln. Oder die neue Selbe dann du zu promoten vielleicht, keine Ahnung.
Genau. Ja. Ein Promo-Buch von Xavier. Genau. Eine 1Live-Musikredaktion zusammen. Die Nutzung, aber jetzt, pass auf. Bei der Bundesnetzagentur geht man von einem Piratensender aus, der die Frequenz von 1Live illegal nutzt. Weil die Unterbrechungen so kurz seien, habe er wohl keine sonderlich starke Sendeleistung und nutze wechselnde Standorte. Die Nutzung von Frequenzen, und jetzt kommt's. Die Nutzung von Frequenzen ohne Frequenzzuteilung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden, stellt die Behörde klar. Finde ich aber schön, dass sich Corona-Leugner noch solche Mühe machen, weil man jeder Freak kann da heute im Internet einfach alles veröffentlichen, was er möchte. Warum man sich da noch wie so einen Piratensender aufbaut?
Da hat sich einer zu viele so Endzeitfilme angeguckt, wo da am Ende nur so einer mit dem Auto durch die Stadt fährt und durch so eine Frequenz, Achtung, Achtung, die Stadt ist kontaminiert, bitte bleiben Sie in Ihren Häusern. Weißt du, also jemand vielleicht in diesem Film gekommen. Es gab in den 80er Jahren, da wollte ich nochmal auch ganz kurz alle unsere Hörer fragen, ob irgendjemand sich noch dran erinnern kann von unseren älteren Hörern, als der deutsche Schauspieler Wolfgang Kieling gestorben ist. Das muss 1985 gewesen sein. Da gab es 2-3 Tage die Schlagzeile in den deutschen Medien, dass Wolfgang Kielings Stimme aus dem Jenseits auf der Mittelwelle zu hören sei. Und er würde Botschaften und würde nochmal abrechnen mit der Szene. Das ist kein Witz. Und ich finde leider davon nichts im Internet. Wolfgang Kieling aus dem Jenseits, der Schauspieler spricht, rechnet ab, sagt, Harald Junke war immer ein Arschloch und solche Sachen gesagt haben. Und ich, das ist keine Vision von mir.
Das ist so ein bisschen mein Vorhaben nach meinem Ableben, meinen Twitter-Account einfach weiter zu betreiben.
Das ist gut. Ja, stimmt.
Am Neujahrsmorgen kommt immer ein neuer Tweet, habe ich durchgetimt bis 2100.
Wird aber auch unheimlich. Also ich weiß nicht, ob du den Leuten damit so eine Freude bereitest, wenn du aus dem Jenseits nochmal twitterst.
Ich habe was,
Außerdem weißt du ja gar nicht, wann du stirbst.
Deswegen muss ich immer am 31.12. darf ich nicht vergessen, den Tweet vom 1.1. zu löschen, wenn ich noch lebe.
Okay.
Wie so ein Totmannschalter. Ich habe eine kleine, wo wir gerade bei den 80er Jahren sind und bei skurrilen Dingen, habe ich eine kleine Doku gesehen über die Zusammenarbeit von Freddie Mercury und David Bowie, die ja welchen Song legendär zusammen gesungen haben?
Freddie Mercury und David Bowie, Under Pressure.
Genau. David Bowie ist in die Schweiz geflogen, wo Queen damals in den Mountain Studios waren und aufgenommen haben mit Giorgio Moroder, der damals da irgendwie der Tonmeister war.
Von dem Song
und sie saßen da und dann haben sie angefangen rum zu jammen. Freddie und David haben sich irgendwie so ein bisschen so abgetastet und dann haben sie erstmal gegenseitig die Songs gecovert und dann hat David Bowie irgendwann gesagt, ach komm, was soll der Scheiß, jetzt machen wir mal einen eigenen Song. Und angeblich hieß es immer, dass sie Under Pressure so einigermaßen improvisiert haben, aber Roger Taylor hat Zeit seines Lebens sich nicht getraut, das zu sagen.
Hat den Song geschrieben?
Nein, also angeblich Freddie und David haben das eben zusammen improvisiert, aber dann ist mir bei meiner Suche durchs Internet, im Rabbit Hole YouTube, eine Demoaufnahme aus dem Jahr, weiß ich nicht aus welchem Jahr, ein Song von Roger Taylor geschrieben und der heißt Feel Like, ist ein bislang Unfall, also wirklich Bootleg-mäßig. Und hör mal rein, vielleicht erkennst du da Anleihen von.
Ja, voll, das ist ja die Gitarre am Anfang schon eben.
Voll.
Nie veröffentlicht. Viel Like von Roger Taylor. Ja. Ist nicht schlecht, oder?
Voll. Ja, das ist ja nun mal, alle vier haben bei Queen Songs geschrieben. Die hatten nicht nur mit Freddie Mercury einen außergewöhnlichen Sänger, sondern mit Brian May, John Deacon und Roger Taylor drei wahnsinnig gute Songwriter. Ja. Der Bassist hat Another One Bites the Dust geschrieben. Brian May hat Friends Will Be Friends. Und Radio Gaga hat Roger Taylor geschrieben. Bohemian Rhapsody hat, also unfassbar eigentlich. So ein Glücksgriff, vier so talentierte Musiker in eine Band zu führen.
Und dann auch noch David Bowie. Die haben sich danach irgendwie nicht so richtig, waren sich nicht so richtig grün und wie eigentlich immer, wenn David Bowie mit irgendjemandem zusammengearbeitet hat, auch gab es immer Krach, auch mit Morrissey zum Beispiel gab es immer so Collabos und danach war irgendwie relativ schnell.
Ich glaube trotzdem, dass David Bowie immer der Smartere war. Wenn ich so sehe, Morrissey oder auch Freddie Mercury waren schon die extrovertierteren Typen. Ich glaube, David Bowie war einfach der Eigensinnigere und aber auch der Typ, der so wusste, was er wollte.
Und ich habe diese Woche, und deswegen kam ich überhaupt darauf, ich kam wirklich im Internet falsch abgebogen. Ich habe irgendwie durch die Timelines gescrollt und dann habe ich irgendwie so ein TikTok-Video gesehen von so, ich würde sagen, Anfang 20-jährigen Jungs, die sich jetzt anziehen wie David Bowie. Also androgyn und irgendwie mit den Geschlechterrollen experimentieren und Nagellack und irgendwie weirde Pullis und so. Und dann habe ich gedacht, es ist schon ganz schön krass, wenn ich noch irgendwie 10 Jahre älter wäre, wäre es jetzt Retro, aber dass David Bowie tatsächlich so früh damit rumexperimentiert hat, diese Tabus versucht hat anzukratzen und dass das jetzt irgendwie, dass wir in einer Zeit leben, wo das wieder passiert und dann bin ich eben auf diese Kollabos gekommen und bin dann am Ende bei Feel Like von Queen gelandet, von Roger Taylor geschrieben und trotzdem hat sich das nie durchgesetzt, es hieß immer am Ende, ja, Freddie und David haben gemeinsam improvisiert.
Für Legendenbildung ist das manchmal besser.
Ja, aber es war ein Song, den einfach Roger Taylor schnell außer kleinen Tom rausgeschüttelt hat, auf den die beiden dann aufgebaut
mal so
haben.
Ganz nebenbei. Und wahrscheinlich hat dann noch irgendwie John Deacon den Basslauf selber, weil der geschrieben.
Der ist natürlich ein bisschen prägnanter bei Under Pressure. Ich packe Under Pressure auf die Liste, wenn es nicht sowieso schon drauf ist, allein damit ihr es mal hören könnt. Und genau. Und ich glaube, wir haben, als damals der Film mit der Film rauskam, der Freddie Mercury-Film, haben wir, glaube ich, schon erschöpfend über den unglaublichen Typen gesprochen, der diese Freddie Mercury Gesangsspuren eingesungen hat. Haben wir über den schon gesprochen?
Ja, ich glaube doch. Also hat er privat oder?
Mark Martell, so ein bisschen, ich glaube, der ist so mit einem Bein in der christlichen Gesangswelt irgendwie mit drin. Der hat bei Bohemian Rhapsody die Stücke gesungen, die irgendwie die Demos hinter den Kulissen, weil der wirklich so eins zu eins wie Freddie klingt. Hier einmal ganz kurz nur zum Reinhören, für alle, die es noch nicht gehört haben, ist schon ein bisschen her, dass wir darüber gesprochen haben, wo wir gerade dabei sind. Das ist nicht Freddie Mercury, sondern Mark Martell, der aus Bohemian Rhapsody, der hat da die Audiospuren eingesungen. Hören wir mal ganz kurz rein. Wahnsinn.
Ja, unfassbar. Klingt ja wie Freddie Mercury. Ist unfassbar.
Und so weiter.
So. Ey, das ist ja das Dilemma. Selbst wenn Queen nach dem Tod von Freddie Mercury einen Typen gefunden hätten, der genauso singt wie Freddie Mercury, hätte es trotzdem nicht geklappt. Nee. Weißt du, was ich meine? Es klappt halt nur mit diesen Leuten. Das ist ja das ist ja wirklich das Drama. Die sind zu dritt unfassbar genial, aber trotzdem ist der eine dann noch weg und es hätte mit niemandem mehr geklappt. Das ist eine absolute Ausnahme, dass AC/DC noch weitergemacht haben mit dem Sänger, nachdem Bon Scott gestorben ist. Das ist einfach fast nicht möglich, sag ich mal.
Zwei Songs packe ich auf die Fidi und Bumsi Playlist. Einmal von einem Künstler, der weitergemacht hat, nachdem seine Band zerbrochen ist, nämlich Paul McCartney zusammen mit Beck. Find My Way. Sag mal, hatte Beck nicht mal so eine Zeit lang, wo so Scientology-Gerüchte um Beck?
Ich glaube, der ist immer noch bei Scientology.
Ja?
Das liegt daran, dass sein Großvater, es gibt eine ganz tolle Doku über den, der war, diese Kunstbewegung, da war der, diese, wie hießen die nochmal? Da war der ein Führender mit.
Füchse sind gar keine Rudeltiere.
Also war der einer der führenden Künstler.
Oh, hallo.
Der Fluxwild. Na, Bumsi. Ja. Nee, du bist Fidi.
Ja, auch so.
Ja, also Paul McCartney und Beck, Find My Way. Und der zweite Song ist von, ganz neu von Bilderbuch. Nahuel Huapi.
Da muss ich aber auch nochmal, wenn du jetzt heute schon, ich lieb das ja, wenn du mal in die musikalische Welt abdriftest, ne, bist du immer herzlich willkommen in meinem Herzen. Und Paul McCartney hat jetzt gerade eine neue Platte rausgebracht, Paul McCartney 3, da nennt die sich, und da ist ein unfassbares Instrumentallied drauf, das erste gleich auf der neuen Platte. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Und das Geile ist, die ganze Platte ist nicht gut unbedingt, also nicht alle Songs sind gut, aber der hat einfach mal alles selber eingespielt, mit irgendwie Mitte 70, 75 oder wie alt Paul McCartney ist.
Ist der nicht schon 80?
Warte, lass mich mal ganz kurz gucken. Und das erste Lied, das ist ein Instrumental und das ist so geil, finde ich. Das liebe ich, das habe ich viele Morgende gehört und das ist von seiner neuen Platte, die Paul McCartney 3. Warte mal, warum ist das hier alles? Was ist denn mit Spotify passiert? Das war doch alles schon.
Ja, die haben geupdatet diese Woche. Irgendwas haben die neu gemacht. Jetzt sind da so Bilder drin. Nicht, dass sie als nächstes noch irgendwie so eine Fleet-Funktion haben oder dass man noch Stories, die Spotify-Story hochladen kann, ey. An dieser Stelle, passt mal ein bisschen. Spotify, bleibt mal auf dem Teppich. Lasst euch das mal sagen hier von Jan und Olli. Wir sind gemeinsam einen harten Weg gegangen. Jetzt nicht abheben, Spotify,
ehrlich. Ich habe viele Künstler überredet, dass sie die Songs bei euch bei Spotify reinstellen. Privat.
Ja, und jetzt mal nicht abheben mit neuen Design und sowas. Ich will mein Spotify wie eine schlecht designte Excel-Tabelle, weiterhin. So muss man, mit grün.
Ich auch. Geile Mucke, aber äußerlich halt nur so mittel. Long-Tailed Winterbird von der Paul McCartney 3. Da sind ein paar richtig starke Songs drauf. Aber der erste, dieses Instrumental, und das ist halt das Geile, er spielt alle Songs selber, alle Instrumente selber. Er ist ein wahnsinnig guter Drummer, Gitarrist, Pianist, alles. Und haut da einfach nochmal und hat sich da reingesetzt. Und das ist doch das Schöne am Leben. Man fragt sich immer, umso älter ich werde, umso weniger frage ich, warum macht der das noch? Ich frage auch nicht mehr, warum macht Gottschalk das noch? Das ist zwar alles nicht so schön, aber du musst irgendwas machen. Sorry, Jan, irgendwas musst du machen. Ich weiß, mit Gottschalk, warum macht er das noch? Jetzt hier mit DSDS und so. Aber ehrlich gesagt, denke ich mir wirklich, was machst du? Du hast dein ganzes Leben moderiert und warst vor der Kamera. Und das wird vielleicht auch auf dich nochmal zurückfallen mit 70. Böhmermann, was macht er da bei The Voice Kids?
Nee.
Ist er wirklich interessiert an der Musik oder nur an den...
Oh, creepy. Nee. Fängst du ab 50 an, dich mit aller Energie, die du bislang für deine komplette Karriere drauf verwettet hast, mit aller Energie, dich dahinter zu klemmen, in diese Voice Kids Jury reinkommen zu wollen. Ja, ich interessiere mich super, ich finde es super, wenn Kinder singen.
Ich finde es stark. Diese Jungs und diese Mädels und also wie die zusammen
da
möglich, auf der Bühne.
Wäre das möglich zusammen irgendwie, dass ich dann mal in die Jury reinkomme? Ja, wir melden uns. Nee, ihr würdet mich super freuen. Ich würde es doch umsonst machen.
auf alle Fälle, das ist nun mal so. Und Paul McCartney, setzt sich da zu Hause hin in seinem Studio und haut einfach eine Platte raus und spielt alles selber ein und produziert das selber. Ist nicht so geil wie die beiden Soloplatten davor, aber ist immer noch sehr, sehr gut, wie gesagt. Das muss ich aufpassen. Finde ich gut, Jan, dass du hast ein bisschen Zeit momentan auch und setzt dich mit Musik auseinander. Ne?
Ich habe ehrlich gesagt, ich habe diese Woche keine Sendung. Und ich habe mir schon im privaten Bereich sagen lassen müssen, dass das sehr belastend ist, weil dann die Witze irgendwie so gestreut werden im näheren privaten Umfeld. Das kommt nicht so gut an.
Ja, das kenne ich auch. Apropos, nicht so witzig, ich habe mir natürlich, nachdem Pierre M. Krause mich abgeholt hat nach unserer Sendung und ich mit dem durch Berlin gelaufen bin, das ist nur so ein Mittel geworden. Wir waren beide genervt, dass die Straßen so überfüllt waren und wir eigentlich nirgendwo in Ruhe drehen konnten. Hätten wir vielleicht da nicht in Schöneberg machen sollen.
Hättet ihr vorbeikommen können, wenn ihr in Schöneberg wart?
Wie bitte?
Hättet ihr vorbeikommen können, warum wart ihr
denn in deine Loft?
Ja, hätte ich euch einen Espresso gemacht, schön. Ich habe so eine neue Siebträgermaschine, riesengroß.
Ja, ich war da mit gastrischen Bohnen.
Sieben Meter, die kommen richtig, werden von so Katzen ausgeschissen, von so Berliner Straßenkatzen.
Berliner Straßenkatzenbohnen. Nachhaltigkeit. Die werden mit Kaffeeblättern
Weißt du, diese beiden Einhorn-Typen von Unfuck the World, die fahren nachts mit dem Kescher durch Berlin und sammeln die Katzen ein und überreden die, dass die kleine Bohnen scheißen. Und dann werden die richtig...
Füttern die aber vorher mit Kakaobohnen. Nehmen die mit Kakaobohnen, mit Kaffeebohnen.
Die kriegen vorher Senseo-Pads zu fressen und müssen dann Kaffee scheißen. Und das wird dann meine teure, so eine verchromte Siebträgermaschine. Weil Kaffee ist für mich, das ist für mich ein richtiger, nicht, ist kein Genuss, geht nicht um das Getränk, es geht nicht um. Das
Lifestyle.
Es ist für mich Lifestyle, ist für mich viel mehr das Lebensgefühl.
Prestige.
Und die Maschine ist so schwer, die muss ich mit einem Pianotransporter ins Loft. Ich habe ja so einen schönen alten Holzboden, den habe ich in so einer Villa abbauen lassen, so einen super schönen alten Holzboden, und den musste ich verstärken lassen mit so Stahlbeton, damit die Siebträgermaschine drauf stehen kann. Dauert unglaublich lange. Und man darf, keiner darf die Maschine anfassen, außer mir. Allein die Einweisung hat 5 Tage gedauert.
Die ist auch so heiß, man verbrennt sich auch. Nee,
da kommt,
ne,
extra, wenn
man,
kommt extra aus, Rohre, aus Mailand.
Pustet da richtig durch.
Da kommt extra aus Mailand einer, der gibt dir so eine Einweisung, wo du so ein Zertifikat hinterher bekommst. Da kann nicht jeder.
Einmal die Woche kommt der Schornsteinfeger, um die Rohre freizumachen. Da haut die mit so einer Kugel. Wieso kommt der Schorn? Du hast doch gar keinen Kamin. Nee, ich habe die Kaffeemaschine vom Böhmermann. Und dann kommt er und es haut mit dieser Kugel. Ich habe mich immer gefragt, wozu ist diese Kugel beim Schornsteinfeger da, ne? Oder Schornsteinfegerinnen. Ja. Wo sind diese Kugeln da? Die sind dafür da, um die durch den Kamin werfen zu lassen. Und dann, damit das, der Ruß und so, dass alles frei wird. Diese Kugel.
An der Kugel ist, über der Kugel ist ein Besen, ist eine Bürste dran. Und die Kugel ist das Gewicht wie beim Angeln.
Ja.
Damit das runtergeht, genau. Die Bürste.
Wie ein Köder.
Ja. Naja, was ich auf jeden Fall jetzt noch überlege, weil ich habe so eine schöne Dachterrasse, ich will mir noch ein Infinity Pool. wo man im Infinity Pool direkt an die Espresso-Maschine schwimmen kann. Weißt du?
Da fällt mir diese Geschichte ein, eines großen, ich werde jetzt den Namen nicht sagen, ein großer Deutscher.
Ganz kurz mal, Infinity Pools. Das ist das Dümmste.
Infinity Pools,
wirklich das Allerdümmste, weil die Instagram-Leute irgendwie versucht, in sein Hotel zu locken. Wir haben jetzt einen Infinity Pool. Ja, Alter, ist scheißegal. Dein Hotel ist trotzdem im Sauerland. Das ist einfach die ganze.
Oder Jacuzzi ist auch ganz ehrlich, ey, nur weil du so das rumgeblubbert, dafür gebe ich jetzt nicht extra 200 Euro mehr aus, weil du eine Jacuzzi in deinem Hotelzimmer hast.
Ja. So, Entschuldigung, was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, ich kenne die Geschichte eines großen deutschen Rockmusikers, einer der größten für deutschen Bands, der in Berlin wohnt und sich in seinem Haus, in einem Haus, aber da wohnen auch Familien drin, oben einen Pool hat aufbauen lassen. Ja. Und das ganze Haus ist zusammengesackt. Das ganze Haus ist tatsächlich, weil der Rockstar ganz oben sich einen Pool hat einbauen lassen, ist das ganze Haus also eingesackt ein Stück und muss jetzt irgendwie neu gemacht werden. Das finde ich auch, eine amtliche Sache. Ich darf den Namen nicht sagen. Ich finde, das ist auch indiskret, sowas macht man auch nicht. Aber finde ich auch schon gut, wenn ich das gewesen wäre, wenn es da, Olli Schulz hat sich einen Pool ganz oben gebaut, das ist das Hochhaus zusammengesackt.
Ich finde das total geil, wenn Olli Schulz irgendwie so eine Wohnung im dritten Stock hat und sich da trotzdem einfach einen Pool einbauen lässt.
Ja, ein Indoor-Pool.
und dann allein das Gespräch mit dem Nachbarn im zweiten Stock. Ja, sorry, ganz kurz. Also in Ihrem Esszimmer könnte es ein bisschen enger werden jetzt, weil wir würden gerne die Hälfte Ihres Raums nutzen, weil wir einen Pool bauen wollen. Der könnte jetzt bei Ihnen oben ein bisschen durch. Also wir würden
einlegen. Ja, wir müssen da. Der liegt ein bisschen ein durch die Decke.
Aber Sie können gerne mal hochkommen, wenn Sie schwimmen wollen. Also nach Anmeldung vorher. Ich mache vielleicht eine Doodle. Mach ich vielleicht so eine
Aber
Doodle.
Momentan ist ja schlecht wegen Corona.
Ja. Wetten, dass dieser Satz wegen Corona ist der Betrieb pleite gegangen. Das ist so eine Geschichte, das wird die nächsten 5 Jahre uns noch... Ja, und dann kam leider Corona. Wir hatten diese super Geschäftsidee, wo wir diese Espresso-Maschinen mit den Kaffeekatzen verkauft haben. Aber dann kam leider Corona. Leider kam Corona. Und dann ist alles den Bach runtergegangen. Weißt du noch, es gab mal so eine Wirtschaftskrise vor 15 Jahren oder sowas, wo diese ganzen halbseitigen Geschäftsideen auch im Nachhinein immer entschuldigt wurden mit, ja, und dann kam die Wirtschaftskrise. Muttermilch-Eiskaffee, dann kam der Börsencrash und dann hat keiner mehr Malaga-Eis aus Muttermilch essen wollen.
Ja. Dann ist, ach ja, ich freue mich ganz, Jan, ich muss kurz sagen, ich freue mich ganz, ganz doll auf die Zeit nach Corona.
Ja, leider ist ja noch Corona, leider.
Leider ist noch Corona. Aber ich habe jetzt mit jemandem, der in Tel Aviv lebt, gesprochen tatsächlich.
Ah, schöne Grüße.
Ja, ganz liebe Grüße. Und da ist tatsächlich die Stimmung richtig gut gerade. Da sind Clubs und alles sowas wieder auf. Und nur das, was ich so gehört habe vom Erzählen, ist dann eine extreme Lebensfreude gerade. Und das ist ja die Hoffnung, dass aus irgendeiner ganzen Scheiße eine Lebensfreude, ein positives Bewusstsein entsteht für das Leben, für die Gesellschaft. Man kann es nur hoffen, auch wenn es gerade alles so aussieht, als wenn alles auseinanderdriftet. Aber vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir alle nicht aufeinander zugehen können gerade. Ich weiß, es kommt jetzt schon wieder so cheesy-mäßig. Aber das wäre schon geil, wenn es nochmal eine richtig gute so eine Lebenswelle geben würde. Die vierte Welle ist die Welle der Freude, die durch die Menschen geht. Wäre ich auf alle Fälle dabei. Deswegen packe ich jetzt auch noch einen Song von lieben Freunden von mir drauf. Der Song heißt Über mir ein endloses Licht. Und ist von der Band Husten, ist gerade neu rausgekommen. Tolle Textzeile. Über mir ein endloses Licht, nur Freude und Wärme und kein Ich. Giesbett zu Knipphausen singt. Mose Schneider hat das Ganze produziert und spielt der Bass. Und
wieder in den Hansa-Studios.
Auf meiner Band sind dabei. Die ist ein wahnsinnig tolles Liebhaber-Projekt. Die Band Husten bringen seit 2 oder 3 Jahren EPs raus. Und da sind immer so geile Songs drauf. Hört euch das doch bitte mal an.
Ja, ich möchte an dieser Stelle die Besatzung der Ever Given grüßen, die von Ägypten festgehalten wird. Weil jetzt heißt es, sagt Ägypten, ja, wir wollen ein paar Milliarden Schadenersatz haben, weil ihr unseren Kanal verstopft habt. Und da ist die Stimmung, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz so ausgelassen wie die letzten 7 Tage. Schade. Das coole Meme-Schiff liegt jetzt da mit diesen ganzen Containern voll mit was weiß ich, was da drin ist. Wahrscheinlich ist da auch irgendwie, sind da irgendwie Puppenköpfe für Holland oder irgendwie noch ein Container mit Pleck drin für Olli Schulz.
Ein ganzer großer Container. Die großen 5 Sachen, die in Containern drin sind, die wir uns also bestellen würden, das können wir nächstes Mal machen.
Heute ja, lass es. Ja, nö, ich finde schon, oder? Wir sollten, nachdem wir letztes Mal wirklich so ein bisschen underperformed haben, wir, merkst du das pädagogische Wir, ne? Nachdem wir letztes Mal wir beide so ein bisschen underperformed haben, weil wir ja Pierre Krause beeindrucken wollten.
Nee, weil du bist so übergriffig. Du, das ist ja so, ich habe dann das Gefühl, sobald ich irgendwas mache, in dem du nicht mehr die Kontrolle über mich hast, ne, wirst du strenger. Wird dein Ton manchmal ein bisschen strenger mir gegenüber.
Ja, du hast mir öfter auch schon vorgeworfen, dass wenn das Mikrofon aus ist, dass ich dann wie Josef Fritzl bin zu dir.
Ja, so ein bisschen. Ich wollte noch was erzählen, da habe ich eben schon wieder. Genau, dann bin ich nach dieser ganzen Pierre M. Krause-Geschichte, ich habe den nur vollgelabert.
Können wir ruhig sagen, das Pierre M. Krause-Desaster, kann man ruhig so sagen.
Ja, kann man ruhig sagen. Ich habe den einfach nur vollgelabert über Deutschpunk. Ich weiß gar nicht, also was man da, ich habe über mich, über dich und über Joko und Klaas und über Deutschpunk geredet. Und ich war mit dem Hund unterwegs und war gestresst, weil ich Angst hatte, dass Juri ist nun mal, also der mag das nicht, mit so vielen Menschen durch die Straßen laufen. Naja, dann bin ich abends nach Hause gekommen und mich haben schon so viele darauf angesprochen, auf Netflix doch mal Seaspiracy zu gucken, die Doku. Und da habe ich sie mir tatsächlich angeguckt. Und? Hast du die schon gesehen?
Immer wenn ich die angucke, dann werde ich immer abgelenkt von einem Thumbnail, wo ich Finn Kliman und dich drauf sehe.
Ja. Deswegen traue ich. Aber abgesehen davon, dass du die Hausboot-Doku wahrscheinlich schon gesehen hast.
Ich habe die Doku noch nicht gesehen. Ich traue mich nicht in diesen Bereich rein, wo Seefahrt ist, und da ist nämlich Seaspiracy auch, da ist immer Olli Schulz und Finn Kliman.
Ja, aber
da traue ich mich nicht rein bei Netflix
zu tun. Das ist eine wichtige, interessante Doku, die allerdings auch wirklich ganz offen legt, dass es keinen nachhaltigen Fischfang gibt und dass die Probleme, was das Meer angeht und was Fischfang angeht, ziemlich global umfangreich sind. Ich will gar nicht groß erzählen, das jetzt alles nachzuerzählen. Es ist eine Doku, die davon handelt, wie halt Tiere. Also es gibt die nachhaltige Art, es wird gezeigt, wie in den Färöerinseln einmal im Jahr Tiere geschlachtet werden, auf einer Art, man sagt Humanart, am Ende stehen da ganz viele Männer in einem See aus Blut. Mich hat das alles extrem mitgenommen. Es hat natürlich, nachdem ich irgendwie provokativ bei Pierre M. Krause, wie man mit ihm ist, unbedingt wieder sagen wollte, ich esse jetzt mal einfach eine Currywurst und so, doch wieder sehr viel mit mir gemacht, weil es ist nun mal so, das, was du isst, das, was du machst, dein Bewusstsein, das macht eine Menge auch mit dieser Welt. Auch wenn es so eine kleine Geste ist, wenn du alleine bist, der irgendwie, also guckt euch diese Dokumentation an. Ich könnte jetzt so viel darüber erzählen, was aber auch immer blöd ist, eine Doku nachzuerzählen. Ihr sollt sie euch ja angucken. Ich finde, sie ist sehr lohnenswert.
Seaspiracy.
Und wenn du sie auch gesehen hast, ich kann sie dir auch noch empfehlen, dann können wir zusammen mal darüber reden. Hier
das mache ich.
Weil mich würde interessieren, wie mit was für Gefühlen dich diese Doku...
Kann ich denn danach noch Fischstäbchen essen? Weil ich muss gestehen, ich habe heute Mittag Fischstäbchen gegessen. Ist das nicht mehr
klar, okay? Du kannst alles Mögliche an Fisch danach noch essen. Es wäre nur eigentlich nicht mehr richtig, wenn man ganz ehrlich ist. Vor allem auch so ein Lachs besteht meistens aus 2 Fischen. Und das ist so, es ist auch das Tolle an dieser Doku.
Seelachs meinst du, oder
wie? Es wird nicht nur einseitig berichtet, es kommen Walfänger zu Wort. Der Typ, der das macht, am Anfang dachte ich, das ist so ein Hipster-Typ, der erzählt, ich liebe die Meere, ich war schon immer unterwegs, aber er erzählt das alles auf eine sehr gute Art und Weise. Nach 20 Minuten bist du da so drin, es ist nichts für schwache Nerven. Aber es ist eine sehr, sehr interessante Doku. Und es ist nicht nur das scheiß Plastik alleine, was diese Meere kaputt macht. Es sind auch die Fischernetze, die über den Boden ziehen. Es ist die Art, dass es ganz korrupt ist in ganz vielen Ländern, was Fischfang angeht. Und es hinterlässt wahnsinnig viel schlechte Laune. Ich hoffe, ich habe genug Werbung
jetzt gemacht. Aber
dann möchte ich noch eine Sache. Achso, nee, okay.
Nee, aber ich meine, Grund für Optimismus, in Deutschland wird sicherlich die CDU, wird uns das schon rausholen und wird uns sicherlich fit machen für die Zukunft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei der Bundestagswahl mit einer starken CDU alles besser wird.
Ich drück die Daumen, ja. Ich hoffe, du willst hier keinen Wahlkampf aber machen. Ich weiß, wer dein... Du darfst keinen Wahlkampf in unserer Sendung machen.
Wieso? Was willst du denn jetzt? Du weißt, wer was ist. Wer mein Favorite
ich
glaub, du ist.
Ich wäre auch dafür, dass einige Sachen sich mal dringend ändern hier. Ey. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte noch sagen, was auch noch zur Verschwörungstheorie ganz toll ist, eine ganz tolle Doku. Hat mir Anja, wie heißt sie nochmal? Entschuldige, ich muss sie mal ganz gucken. Habe ich mir extra aufgeschrieben. Anja Haufe hat eine 6-teilige Podcast-Reihe gemacht, auch auf Spotify zu hören. Die heißt Alles nur Zufall. Wie entstehen Verschwörungstheorien? Die Geschichte der Verschwörungstheorie. Sehr umfangreich. Ich meine, wir sind immer so schnell, das Thema ist momentan so schnell, wird darüber darüber eine Meinung bildet. Wie kommt jemand dahin? Wie kommt das überhaupt? Wann gab es nicht früher eigentlich eine Masse, bevor es Internet gab, an Verschwörungstheorien? Und all das wird da ziemlich gut erklärt. Kann ich jedem nur empfehlen, der abends irgendwie was Meditatives hören will. Alles nur Zufall, der Podcast über Verschwörungstheorien von Anja Haufe.
Ja, und was wolltest du mir jetzt gerade unterstellen, dass ich Wahlkampf mache? Für wen mache ich denn Wahlkampf?
Nee, neulich habe ich gedacht, dass du hier so ein bisschen Wahlkampf machen wirst.
Weil ich mich frage, wer wird denn der Kanzlerkandidat der Grünen, meinst du, oder was?
Ja.
Ja, und da wollte ich wetten mit dir.
Ich bin aber auch absolut deiner Meinung. Ich glaube auch, dass sie das wird. Bin ich richtig?
Ich glaube, dass sie das wird. Und ich glaube, das ist nicht so, das ist gar nicht so, also so wahrscheinlich oder abzusehen war am Anfang, dass sie das überhaupt wird, weil er immer der dann doch lautere, prominentere, sexy Robert war.
Er findet sich halt nur so mittel.
Ich frage mich, weißt du noch 1998, als die CDU abgewählt wurde, nach der ganzen Spendenaffäre Helmut Kohl, und dann kam der junge, agile Gerhard Schröder mit seinen nicht gefärbten Haaren und Joschka Fischer, der Joggingkanzler, und irgendwie diesen 98 bis 2005 war das ja so unsere Realität. Das wissen die Jüngeren ja gar nicht mehr. Aber es gibt dieses Mal merkwürdigerweise keine CDU-Müdigkeit. Jetzt hat diese Woche der grüne Ministerpräsident Kretschmann in Baden-Württemberg wieder sich für eine Koalition mit der CDU ausgesprochen, obwohl man schon sagen muss, wenn alle zwei Tage einer deiner Bundestagsabgeordneten zurücktritt, irgendwie wegen merkwürdigsten Korruptionsgeschichten, wenn du für die ganzen dringenden Fragen der Zukunft keine vernünftige Antwort hast, sondern alles irgendwie jetzt mit Hans-Georg Maaßen, der in Thüringen, der ehemalige Verfassungsschutzchef, der in Thüringen Direktmandat haben möchte für die CDU, alles irgendwie sehr rückwärtsgewandt ist, frage ich mich ehrlich gesagt, warum es diese CDU-Müdigkeiten nicht gibt? Also warum Leute immer noch bereit sind, da 27% dieser Partei zu geben, die wirklich jetzt mal, also bei allem Respekt, aber so mal nach 16 Jahren, mal Yogi macht auch mal ein bisschen Pause, und dann gibt's mal einen neuen Nationaltrainer. Und dann irgendwann kommt das System Yogi mit einer neuen, frischen Kraft. Vielleicht mit Philipp Lahm oder sowas dann mal wieder, aber.
Oder mit Lothar Matthäus.
Ja, aber gibt's nicht so Kräfte in der CDU, die sagen, wisst ihr was, Leute, jetzt machen wir 4 Jahre mal Regeneration. Wir machen mal gar nichts. Wir chillen mal die Basis. Wir kommen dann wieder. Ja, wir haben jetzt regiert 16 Jahre lang. Jetzt ist
ja, ich würde aber sagen, das kann die SPD sich auch mal zu Herzen nehmen.
Ja, aber ohne Witz. Na klar. Da ist die Wahrscheinlichkeit eh gering, dass die weitermachen, oder? Dass die dann
irgendwie, du meinst, die lösen sich irgendwann einfach wirklich auf und werden noch so eine kleine.
Das ist wie so, die SPD, weiß ich nicht, ob da jetzt überhaupt noch was.
Wir machen nicht mehr Politik, wir sind nur noch ein Fußballverein. Oder so,
dass ich sag dir ganz ehrlich, die musst du alle aufhängen. Alle. 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 Alle.
Ich lese gerade hier nebenbei mit einem, ich finde nicht unhöflich, verschiedene Nachrichten von unseren Hörern. Hier schreibt zum Beispiel: Hallo Olli, ein Vorschlag für die großen 5. Ich war gestern mit meiner Schwester im 6. Monat schwanger spazieren und sie verneinte meine Frage, ob sich Schwangere auf der Straße ähnlich wie Motorradfahrer auch gegenseitig lässig begrüßen. Daher mein Vorschlag, die großen 5 Berufsgruppen oder Szenen, in denen man sich gegenseitig erkennt und grüßt.
Ah, das ist eine sehr gute Idee.
Hatten wir das schon?
Das hatten wir noch nicht, das machen wir heute. Die großen 5 Berufsgemeinschaften oder Szenen, in denen man sich gegenseitig grüßt. Eine super Idee. Von wem?
Entschuldige, muss ich noch mal ganz kurz gucken. Von Jan.
Ah, da gibt's doch gar nicht.
Von Jan, Nachnamen lese ich es mal nicht vor.
Nee,
von Jan,
nicht.
Ganz liebe Grüße. Nee, Janosch heißt das, steht hier unten. Jan steht nur unterm Instagram, genau. Das machen wir. Wir setzen kurz ab. Ich habe so dicke Socken an, weil ich heute Morgen dachte, es wird frisch. Die würde ich gerne mal ausziehen. Ich merke, dass der Fuß anfängt zu kalben.
Ja. Und ich hoffe,
da wächst doch so ein kleiner zweiter Fuß raus.
Ich hoffe, ihr habt unsere Anweisungen oder Ollis Anweisungen befolgt und macht euch jetzt seit einer Dreiviertelstunde die Füße, weil dann finde ich wirklich mal interessant, würde ich gerne mal sehen, wie das dann aussieht, diese schwer.
Und ihr kriegt jetzt bei den großen 5 gleich nochmal Bonuszeit, um die zu lackieren, zu flexen.
Ich bin Maler und Lackierer, ich habe mir den Fuß ganz lackiert, komplett chrom, genau. Metallic.
Ihr macht euch die Füße und schickt uns Fotos. Oder am besten auf Twitter. Und alle verlinken mit Jan Böhmermann.
Nein.
Warum nicht? Hey Jan, Spaß muss sein.
An dieser Stelle kann ich mal ganz kurz sagen, wenn ihr bei Twitter was schreibt oder bei Instagram, nutzt mal bitte den Hashtag fest und flauschig. Einfach ausgeschrieben. Dann kann man das besser finden. Und dann kriegt dann mal ein Like von Olli.
Kriegt ihr ein Like von mir, genau. Macht eure Füße auf Twitter und Instagram. Verlinkt Jan, verlinkt mich gleichzeitig.
Ja, Newsfeed.
Die großen 5 Füße werden in der nächsten Sendung von uns beschrieben.
Wir sind gleich wieder dabei, fest und flauschig. Schön dranbleiben.
Ich stehe mit meiner Frau in München in der Diskothek, hat offene Schuhe an. Und da steht so ein Knallkopf neben dran und schmeißt 10 Gläser genau immer neben dran, bis ihre Füße geblutet haben. Füße geblutet. Okay? Bin ich zu dem jungen Mann hingegangen, hab den an der Krawatte gepackt und hab gesagt, wenn er so eine Eimer in Glas schmeißt, dann kriegt er eine Ohrfeige. Geh wieder zu meiner Frau, Füße geblutet. Er schmeißt wieder ein Glas, dann kriegt er von mir eine Ohrfeige. Weißt du, was passiert ist? Ich war der große Buhmann. Und ich habe noch Geldstrafe gekriegt.
Das gibt's nicht.
Hast du schon mal Geldstrafe irgendwie zahlen müssen für irgendwas?
Ich habe schon öfter Geldstrafe. Also vor Gericht noch nie, aber also Ordnungswidrigkeiten und so, klar. Aber ja, Geldstrafe habe ich noch nie bezahlt.
Einen Wagen mal angeschrammt beim Ausparken?
Nee, noch nie.
Okay. Wir müssen uns jetzt erstmal entschuldigen. Ja. Big sorry.
Oh Mann,
wir sind auch natürlich Tunnelblick. Wir machen seit 20 Jahren diese Sendung. Wir kennen uns in- und auswendig. Das Leben ist für uns schon Rausch. Wir haben gerade festgestellt, dass wir tatsächlich diese Rubrik schon mal hatten.
Ja, Personen oder Subgruppen, die sich immer grüßen, obwohl sie sich nicht kennen. Da danken wir mal ganz herzlich den Machern und Macherinnen der Seite diegroßen5.com, die alle großen 5 Rubriken aus inzwischen fast 10 Jahren archiviert haben. Seit 2013 kommen das erste Mal die großen 5. Das war Leckereien auf dem Weihnachtsmarkt. Waren die ersten
großen. Welches Jahr? Steht das Jahr dabei?
2013 war das.
Wow, das ist mal ganz kurz 8 Jahre her.
Und im Jahr 2019 haben wir eben schon mal diese großen 5 Subgruppen gemacht. Das tut uns total leid, können das nicht immer gegenchecken. Oft ändern sich ja auch Dinge, aber in diesem Fall müssen wir sagen, es hat sich nicht so viel geändert. Ich kann mal ganz kurz gucken, sag mal ganz kurz, ich sag's dir mal kurz. So, also dein Ranking war Angler, Busfahrer, Personen, die im Knast waren, Traktorfahrer und Metal-Fans. Und meins war Promis, Mütter und Väter, die Kinderwägen durch Wohngebiete schieben, Autofahrer, die jemanden vorlassen, beziehungsweise die vorgelassen wurden, Hundebesitzer und sexualisierte Mitzwanziger. Schrägstrich grundlos geile Mitzwanziger. Die grüßen dich auch alle aus der Sendung.
Aber was keiner, also mit den Promis, das will ich nicht unterstreichen. Mich grüßen viele andere Promis nicht. Also außer Frank Zander, der hat mich mal beim Griechen gegrüßt.
Da hast du aber nicht zurückgegrüßt, weil
hier unheimlich. Doch, wirklich. Also es war wirklich wie so ein der hat mich mal vor 5 Jahren beim Griechen bei Ach Nico Ach, das ist so ein Grieche im Kurfürstendamm. Der heißt Ach Nico Ach, weil der, glaube ich, immer so viel Use nachschenkt, dass er irgendwann sagt, Ach Nico Ach, auf damit jetzt. Und da hat Frank Zander mich gegrüßt wie einen eingeschworenen alten Typen, mit dem man mal zusammen richtig, also zusammen, Nonstop oder so.
Nonstop Nonsens.
Nonstop Nonsens nicht. Also mit Bahamas. Zusammen mit, ich glaube Bahamas oder so hieß die Sendung, zusammen mit Helga Feddersen.
Ah.
Ja, lang ist es ja. Wir machen was anderes, Jan. Wir machen jetzt die großen 5 Gruppen, denen wir gerne zugehörig wären. Auf die Idee bist du schnell gekommen. Das ist eine sehr gute Idee, weil der ändert sich bei meinen Gruppen. Ich habe schon früher immer, ehrlich gesagt, sind wir beide ja relative Außenseiter, sag ich mal, die sich innerlich schon gerne mal einer Gruppe zugefügig gehören wollten, das dann doch nicht gemacht haben aus Gründen, die wir auch erklären können. Hier sind wieder mal für euch
die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Und heute geht es um die großen 5 Gruppen, denen man gerne angehören möchte, weil man sich da ein besonderes Gemeinschaftsgefühl verspricht oder besondere Vorteile oder einen besonderen Einblick in eine dunkle Welt, die einem bislang verborgen blieb. Auf Platz 5, magst du anfangen?
Ich fange mal an. Mein Platz 5 ist ziemlich einfach. Oft ein sehnsüchtiger Blick, wenn man mittags an einer Kneipe vorbeigeht und da sitzen schon 3 Herren mittleren bis späteren Alters, sage ich mal, trinken Bier. Ich rede jetzt nicht von richtigen Alkoholikern, sondern von Leuten, die mittags schon in der Kneipe saufen und da anregende Gespräche führen. Während draußen, weißt du, zum Beispiel in Neukölln, irgendwo findest du noch so eine Kneipe, so eine alte Berliner Kneipe, da sitzen nur 3 Typen und die Barfrau drin. Und die reden in einer Geschwindigkeit und draußen tönt und hetzt das Leben an denen vorbei. Und du wirst nur einen ganz kurzen Blick in die Kneipe. Siehst diese 3 Typen da mit ihren Mänteln aus den 70er Jahren und denkst, ihr habt irgendwie keine Probleme mehr und man denkt, ich würde jetzt gerne mit denen da sitzen.
Und das sind so Leute, die noch zur Entschuldigung für ihren frühen Alkoholkonsum öfter mal das Wort Frühshoppen sagen. Also nicht, dass man da so stumpf reingeht, einfach nur anfängt zu saufen, sondern das letzte bisschen Zivilisation dann noch hat, oder Zivilisiertheit und dann sowas immer wie Frühshoppen. Ja, heute mal.
Ich rede jetzt nicht von den ganz harten Alkis im goldenen Handschuh, sondern wirklich von den Berufstrinkern, die mittags in der Kneipe sitzen, wirklich zu 2, zu 3, ab und zu dann auch nochmal die Karten wetzen und Skat spielen, aber ansonsten da also dann auch irgendwie mit einem hochroten Kopf natürlich um 18 Uhr rausgehen und dann pennen und dann den nächsten Tag wieder genau so beginnen.
Okay, das ist nicht schlecht. Bei mir auf Platz 5, der großen geheimnisvollen Gruppen, denen wir uns gern zugehörig fühlen, ist tatsächlich die Welt der Tesla-Fahrer. Ich habe öfter schon mal erzählt, dass ich mir... So, pass auf.
Oh, jetzt ist mir was runtergefallen. Ach, scheiße. Oh, alles verschüttet. Das gibt's doch nicht. Jetzt. Ach.
Was ist denn jetzt passiert?
Jetzt mein Zaubertrick ist mir runtergefallen. Mein cooler Zaubertrick, den du letztens mal bei Instagram gepostet hast. Pass auf, große Tesla-Fahrer, und zwar habe ich dir eigentlich schon die Geschichte erzählt, wie ich liegen geblieben bin mit dem Tesla?
Ja, hast du mir
erzählt. Habe ich in der Sendung auch schon erzählt?
Dass der Service spitzenmäßig war, da ist nachts einer aufgestanden von Tesla und ist gekommen, hat dich abgeholt.
Nee, ich habe immer noch kein Elektroauto, ich fahre immer noch meinen alten Jaguar, so ein riesengroßes Schiff, irgendwie, was ich seit 5 Jahren irgendwie eigentlich loswerden will, aber immer noch ein großer, goldener Jaguar. Und jetzt ist bald aber Elektroauto-Zeit und ich mache deswegen Testfahrten. Und ich habe eigentlich schon viel getestet, den Volkswagen noch nicht. Das ist jetzt irgendwie demnächst mal dran. Tesla habe ich öfter schon getestet und es gibt so eine Vermietungsagentur, wo man den irgendwie am Flughafen abholen kann. Und da bin ich zum Weihnachtszirkus mit einem Tesla gefahren. Und danach bin ich dann zurückgefahren und ich sag mal so, Langstrecke ist ein bisschen kniffelig. Und ich habe das Gefühl, also wirklich no offense und so, ne? Aber ich muss mal eine Sache einmal loswerden. Ich glaube, dass Tesla-Fahrer und Besitzer grundsätzlich mal der Kategorie Arschloch angehören. Du guckst immer, wenn ich an diesen Dinger, ich sitze an diesen Ladestationen, guck nach links und rechts, denk immer so, irgendwie ist der Typ, der da neben mir sitzt, erstens entweder zu reich, zu technikaffin und ganz grundsätzlich würde ich sagen, ich meine, ich sitze ja, bin ja auch ein Arschloch, also von daher ist mich mitgemeint. Aber ich glaube, es ist echt ein Arschlochauto. Und wenn du dir anguckst, wie der Chef dieser Firma das Auto verkauft, es ist, ich sag mal, ein Auto, was es sehr schwer haben wird, so eine normale deutsche, 2 Kinder, ein Familienhaus.
Das ist der Business-Typ, der drin fährt. Und du weißt genau, dass das zum größten Teil erstmal die Arschlöcher sind, weil der Tesla teuer ist, weil das sich nicht jeder leisten kann, weil sich ganz oft Leute leisten können, die sehr viel Geld haben und leider auch sehr stolz drauf sind, dass sie zu Geld gekommen sind und alles Mögliche zeigen. Und leider gibt es von diesen ganzen vielen Sachen, die viele reiche Arschlöcher benutzen, auch Sachen, die man selber auch geil findet. Und man will selber, und dann kostet das Überwindung. Es hat mich viel Überwindung gekostet, obwohl ich geile Mietwagen, aber so Cabrio fahren kann ich nicht, weil ich denke, wenn mich einer erkennt, denkt der Olli Schulz ist ein Wichser und fährt Cabrio. Dabei finde ich Cabrio fahren echt eine geile Sache, aber ich traue mich nicht, weil ich denke, weil mein Selbstbewusstsein nicht so groß ist, ich dann so, weil du müsstest den Arm ja hier auf die Lehne machen und dann so, ja moin, und wenn dich einer sieht, musst du selbstbewusst sein, na Diggi, hier, guck mal, mein Cabrio, aber ich schäme mich dann eher. Ja. Hast du das nicht auch so?
Du bist
in Köln und da siehst du 20 Leute, von denen du genau weißt, die erkennen dich alle.
Ich fahre ja nicht mit dem Cabrio durch Köln.
Ich bin ein Böhmermann.
Ich fahre doch nicht mit dem Cabrio durch Köln. Aber mit dem Tesla ist es schon sehr unangenehm. Und wirklich, wenn du an diesen Ladestationen stehst, da denkst du wirklich, das ist eine geheimnisvolle Welt. Selbst wenn ich eines dieser Autos besitzen würde, würde ich nicht dieser Gruppe zugehören, weil ich nicht wüsste, wie das geht. Ich muss kurz mal einmal niesen, warte mal.
Ja. Armbeuge. Oh, Armbeuge.
Zweimal, das ist wieder Heuschnupfenzeit übrigens. Endlich. So,
endlich,
und jetzt habe ich das erzählt, am 3. Advent wurde ich abgeschleppt, weil ich die Ladestation verpasst habe. Die war in so einem Golfhotel im Süden Berlins. Und dann hat das Navigations... da war eine Baustelle drumherum. Und dann hatte ich noch 2 Kilometer Restakkulaufzeit. So, und dann habe ich die Ausfahrt nicht gefunden. Ich habe einfach die Ausfahrt verpasst. Und guck auf Straßenschild, nächste Ausfahrt 14 Kilometer. Scheiße. Wenn du noch 2 Kilometer Restlaufzeit hast, da stand ich da und hat mich einer abgeschleppt. Am 3. Advent, der ist muss ich ganz kurz erzählen, der ein wirklich toller Abschleppwagenfahrer. Liebe Grüße nach Brandenburg.
Von Lieferando.
Nein, der die Nase auch nur kurz unter die Nase gezogen hat und so ein richtig toller Abschleppwagenfahrer. Der ist am Morgen ist der Großvater geworden. Das war ein großes Hallo, hat mir der Mann in der Dispo gesagt, gleich kommt hier der Name, tut nichts zur Sache. Und sagen Sie dem mal herzlichen Glückwunsch, er sieht alt aus, weil der ist heute zum ersten Mal Opa geworden. Haben wir uns schöne halbe Stunde über sein Kind unterhalten, sein Enkelkind. Und dann hat er mich, und das war wirklich das Demütigendste, mit einem leergefahrenen Leih-Tesla wurde ich dann in diesem Golfhotel rausgelassen. Und es standen halt 3 Teslas, standen an diesem Ladesäulen.
Vor dir schon.
Und ich wurde da so runtergelassen. Und dann haben wir den leergefahrenen Tesla mit Hand an die Ladesäule geschoben.
Und die haben die denn freundlich gegrüßt?
Die haben mich natürlich überhaupt nicht. Die haben die Fenster hochgemacht und haben so getan, als
wären
sie
Anfänger.
Und die haben sich angeguckt, also typisch Anfänger. Erst mal ein
Tesla. Das war so mega unangenehm.
Und dann wusste ich auch nicht, wusstest du das, dass wenn man an diesen Ladestationen, wenn da mehr als, wenn da ein Auto steht, lädt es super schnell auf, aber wenn da 5 Teslas stehen, die aufladen, dann dauert das einfach ewig, bis die, weil der geht nur so und so viel Strom durch.
Ja, wird geteilt.
Und dann bist du auch, wenn da so viele Tesla-Fahrer sind, dann sind die auch alle neidisch aufeinander und hassen das, mit so vielen da zu sein. Es ist eine Welt, lange Rede, kurzer Sinn, an der ich, selbst wenn ich mir 5 von diesen Autos kaufen wollen würde oder besäße, würde ich daran nicht teilhaben können, weil mir einfach die innere Einstellung dazu fehlt. Und ich muss mal ganz kurz den Satz einmal in die Welt raus. Ich glaube, Leute, die Teslas fahren, sind grundsätzlich Arschlöcher. Sorry, also
erstmal
bestimmt lieb, wenn man sie näher kennenlernt, aber ich habe da so viel Gelfrisuren gesehen und so Außendienstmitarbeitervisagen und so Hänger, so aufgehängte Anzüge hinten.
Aber oder das ändert sich alles, wenn der Tesla für Collins rauskommt oder so, wenn auch für die Mittelschicht oder der Tesla Bon Jovi kommt, dass auch dann der normale das sich holen, also der normale Mittelstand,
aber
generell Menschen, die ein bisschen, ja, ist so, das wird erstmal so sein Prestigeobjekt, du hast vollkommen recht, das sind Menschen mit Selbstbewusstsein. Dein Platz 5, wir müssen weitermachen mal. Platz 5 ist auf alle Fälle
dein Platz 4 kommt jetzt, dein Platz 4.
Ja, ist nicht ganz anders als die Kneipengeschichte. Und zwar die Schachspieler im Park. So ältere Herren, die in einem Park und auch Leute generell, die da so stehen und auch den ganzen Tag da stehen. Eingeschworene Gemeinschaft. Ab und zu geht einer vorbei, bleibt stehen und will was sagen zu den Zügen, aber die lassen sich nicht da. Zu der Gruppe von Menschen möchte ich einfach auch gehören. Das hat für mich auch irgendwas von, ich bin nicht mehr im Rennen mit euch da draußen. Ich stehe hier im Park und spiele Schach 8 Stunden mit dem Typen, den ich gerade erst kennengelernt habe. Und wir beide haben hier eine gute Zeit. Ah, Schachspieler im Park, die grüßen sich wahrscheinlich auch untereinander, weil die immer so eine große Figur unterm Arm haben. Nee, also Schachspieler auf Platz 4 bei mir.
Bei mir auf Platz 4 sind Inselbewohnerinnen. Ich würde wahnsinnig gerne auch, wäre auch gerne auf einer Insel geboren, am allerliebsten auf Helgoland, weil ich dann immer sagen könnte, also egal wo ich wohne, aber ich könnte immer sagen, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der auf Helgoland geboren wurde. Noch nie. Und überhaupt Leute, die auf Inseln leben, haben so eine ganz spezielle Art, zum Beispiel, wenn du auf Sylt lebst, ich glaube, die teuerste Straße, eine der teuersten Straßen Europas ist die Hobogenstraße auf Sylt. Da kostet der Quadratmeter, glaube ich, 50.000 Euro, wenn du da was kaufen möchtest. Unglaublich teuer. Und es gibt aber auch ganz normale Inselbewohner, Bauern und Leute, die dieses ganze Sylter Getummel irgendwie mit Naserümpfen nur begleiten. Oder wenn du auf Jüst geboren wurdest oder irgendwie, wenn du ein Inselmensch bist. Und ich meine, sorry, jetzt mal Rügen ist eigentlich keine richtige Insel. Oder Fehmarn oder sowas. Das muss schon eine Insel sein,
die wirklich abgetrennt ist, nicht nur durch so einen Kanal kurz mal, sondern die so richtig vom Land weg
ist. Und die auch klein ist, also wo man eigentlich, wo dann der Inselbürgermeister irgendwann entscheidet, es dürfen keine Autos mehr fahren. Das ist ja auf Rügen undenkbar oder auf Fehmarn. Das sind einfach ja, quasi Halbinseln irgendwie. Eher so eine ostfriesische Insel.
So eine ostfriesische Sexinsel. Wie weißt du, so eine geheime Insel, wo wirklich nur so ein paar Leute drauf leben, aber wo so Events stattfinden.
Wangerog, so Spiegelrog, Jüst und Bumsen.
Von Bumsen, genau. So eine kleine versaute Insel da noch, da ganz hinten noch an der Ecke, am Zipfel.
Ja, wer ist ein Vögelparadies? Oh Gott. Vögelschutz.
Mein Platz 3, ganz einfach, als Kind, vielleicht fühlst du es auch noch, Busfahrer.
Ja.
Ich bin auch immer Busfahrer, immer angeguckt, ja, natürlich. Ich habe auch ganz hinten in Schnelsen, Königskinderweg, war die Endstation damals in der Sackgasse. Ich musste bis zur letzten Station. Und dann kam uns immer ein Bus entgegen. Und meistens haben die Busfahrer sich gegrüßt. Und wenn sie nicht gegrüßt haben, dann wusste man, die mögen sich nicht, weil die Straße war so kurz und dann habe ich immer geguckt, die grüßen sich nicht, was machen, und dann habe ich auch ab und zu in der letzten, da waren so 2, 3 Busse und dann standen da 2 Busfahrer und haben geraucht und der dritte hat sich schon gefreut mit seinem Bus und kam dann auch in die Kehre und ich bin dann nach Hause gelaufen und habe nochmal wehmütig den rauchenden Busfahrerinnen hinterher geschaut und finde, das ist auch eine gute, wahrscheinlich auch mehr Sehnsucht damals gewesen,
Du warst also auch ein Buskind, du bist auch die Linien abgefahren und so.
Ich bin alle. Ich kenne auch noch immer die Linien alle auswendig. Ich weiß, also in meinen Gedanken fährt die U2 auch immer nur noch bis Nienhoff-Markt, aber inzwischen fährt die schon viel weiter. Inzwischen ist das ganze Netz viel weiter ausgebaut. Ich lebe noch nach dem U-Bahn-Netz von 1993 im Herzen, wirklich von Hamburg. Aber das kann mir keiner. Das Geile ist ja, U-Bahn kann nur sehr schwer umgebaut werden oder umbenannt. Das bleibt alles so. Dein ganzes Leben lang ist die Linie U2 in meinem Kopf geprägt. Ich kenne jede U-Bahn-Station.
Ja, das ist in Bremen.
Oder auch Bushaltestelle 182er von in die Osterstraße da quer durch einmal bis zum Schlump. Da bin ich 1000 Mal gefahren.
Und wenn man dann am Ende, wenn man so eine, ich hatte auch mal ein Schülerticket, da konnte man umsonst fahren und dann, wenn ich Langeweile hatte, bin ich einfach Bus gefahren, hab Linien abgefahren, einfach just for fun und dann.
Hab ich auch gemacht. Oder auch neue U-Bahn-Strecken. Oder, ach, da war ich noch nie. Lass mal heute dahin fahren.
Ja, genau, weil man mal gucken wollte, wo die dann langfahren. Man hat die Busse immer nur gesehen, dass sie abgefahren sind am Zopp oder sowas oder am Bremer Hauptbahnhof. Dann wollte man mal selbst die Linie fahren. Und ich bin zum Beispiel früher auch, als ich hatte mal so Feriencamp im Medienzentrum in Walle und bin dann echt jeden Tag anderthalb Stunden Bus gefahren. Anderthalb Stunden. Hin und dann wieder zurück. Und auch gerne mal, wenn der Bus dann die Linie endete und man den Busfahrer schon kannte oder der ahnte, alles ein Buskind, dann durfte man sitzen bleiben.
Das stimmt. Ja, kannst ruhig drin bleiben. Wir fangen gleich wieder los.
Genau, war cool. Er hat kurz eine Stulle gegessen und eine Zigarette geraucht und man durfte drin im Bus sitzen bleiben. Und ich war dann teilweise wirklich so begeistertes Buskind, dass ich auch mitgegrüßt habe, wenn die Busfahrer gekommen sind von vorne.
Ey, und weißt du was? Ein Busfahrer hatte ich, der hat mich sogar ein Stück vorher rausgesetzt, weil in der Sackgasse, das fällt mir jetzt auch ein, weil ich habe im Klabautermannweg gewohnt. Tatsächlich hieß das, mit meinen Eltern Klabautermann, war so eine neue Siedlung in Schnelsen Nord. Da haben wir gewohnt. Und dann hat er mich vor dem Königskinderweg, also vor der ein Stück vorher rausgesetzt. Man kann hier schon aussteigen. Und das war absolut ein Event. Ja. Du steigst an einer, das ist gar keine Bushaltestelle und trotzdem macht er die Tür auf.
Ja. Dass das überhaupt geht? Heute sind wahrscheinlich irgendwelche QR-Codes oder Lichtschranken. Das geht wahrscheinlich gar nicht mehr aus Sicherheitsgründen. Aber früher war das noch möglich.
Ja, mein Platz 3 Busfahrer.
Das war dann Platz 3. Bei mir auf Platz 3 der großen 5 Gruppen, denen ich mich gerne irgendwie annähern oder zugehörig fühlen würde, Liegeradfahrerinnen. Ich würde wahnsinnig gerne.
Ja, Mann,
gerne,
ist auch scheiße.
In die Welt des Liegefahrrads.
Hab ich auch gehabt.
Ist nicht ganz so nicht ganz so extreme Version wie das Liegefahrrad ist das Klappfahrrad, aber auch da ist ein ganz spezieller Menschenschlag. Aber das Liegefahrrad, das ist eine Lebensentscheidung. Ja, das sind
aber Ökonazis, die im Reformhaus einkaufen.
Nein, das stimmt nicht. Das ist was. Ich habe mich, glaube ich, noch nie mit einem Liegeradfahrer oder einer Liegeradfahrerin unterhalten. Ich weiß aber, es muss Internetforen geben, die Überquellen von Liegeradtipps. Weil das ist ja ein fairs Fahrrad, aber hast nochmal so eine ganz unangenehme Höhe, wo der Kopf dann so im Straßenverkehr sich aufhält. Ja.
Also es ist ungesund. Also ein bisschen finde ich das auch. Ich meine, ganz ehrlich, wenn dann ein LKW dich übersieht, dann ist der Kopf sofort Matsch.
Ja, aber warum entscheidest du dich für ein Liegefahrrad? Gibt's da irgendwie, liest du dich in irgendwelchen Newsgroups ein, in diese aerodynamischen Vorteile? Oder?
Aber ist es einfach besser für den Rücken? Was genau? Hast du schon herausgefunden? Was ist der Vorteil?
Ich weiß, es ist ja so.
Ich sehe nur Nachteile. Man sieht dich schlechter.
Vielleicht so die deutsche, weil in Großbritannien gibt's ja den Menschentyp des Exzentrikers oder der Exzentrikerin, wo man Klamotten wie so ein bunter Vogel irgendwie immer mit Melone auf und sowas. Sowas gibt's ja in Deutschland eher nicht. Das würde ich aber sagen, ist eher vielleicht die deutsche Version des Exzentrikers oder der Exzentrikerin. So ein bisschen technisch verliebt. Gibt's bestimmt auch Liegeklappräder. Oh Gott, das ist. Ich weiß gar nicht, wer das herstellt, Liegerad zum Beispiel. Ich hätte absolut keine Ahnung, wo man das kaufen kann. Online, ich glaub,
das wird selbst zusammengeschweißt auch oft noch. Also das ist so richtige, ich glaube nicht, oder online, können wir gleich mal gucken.
Aber das sind ja keine Menschen, die irgendwie ein Handicap haben oder sowas. Ist das, weil man entscheidet sich bewusst dafür, im Straßenverkehr nicht nur aufzufallen, sondern auch sein Leben zu riskieren und mal zusätzlich.
Ich finde, das sind aber so Protesttypen, weil das ist so, fickt euch doch alle Typen. Ich lieg hier einfach so und fahre an euch vorbei.
Ich chill die Basis.
Ich kann mich daran erinnern, ein Kumpel von mir hat im Reformhaus, im Schulterblatt, da gab es früher ein kleines Reformhaus. Da gab es noch nicht die ganzen Biomärkte, aber Reformhaus. Der hat in der Kasse gearbeitet. Ich habe ihn ab und zu besucht. Und einmal war vor mir ein Typ und der hat ihn voll rund gemacht und meinte, was ist denn das hier für eine Scheiße? Die Teebeutel, die kann ich kompostieren. Aber was mache ich? Und er hatte war da so eine ganz kleine Eisending oben dran. Wo soll ich da denn damit hin? Wo soll ich hin? Er so, ja, sorry, das kommt dann in den Altmüll. Ja, ist doch scheiße hier. Ich will das kompostieren. Und dann ist der Typ raus aus dem Laden und hat sich auf sein Liegefahrrad gesetzt und das ist mir so prägende Erinnerung und ist abgehauen mit Wut im Brand, weil so ein ganz kleines Stück Eisen am Teebeutel war, was er nicht mitkompostieren konnte und er die Marke nicht mehr kaufen
konnte. Aber was könnte der Grund sein, warum jemand ein Liegefahrrad kauft? Ist das, weil man, wenn man auf einem normalen Fahrrad sitzt, muss man beim Treten die Beine senkrecht hoch und runter heben, also ist beim Hochheben.
Vielleicht ist es aber auch einfach wirklich bei Männern jedenfalls zwischen den Beinen, dass der Sattel nicht so drückt auf die Geschlechtsteile. Das ist ja da viel freier alles. Du kannst ja was auch noch einen kleinen Extrasattel unterlegen jetzt oder so. Weißt du, das könnte es sein. Ernsthaft, vielleicht ist das.
Ja, könnt ihr gerne.
Das sind unheimlich potente Leute, die ihre Fruchtbarkeit nicht gefährden
wollen. Aber es ist fast ein bisschen ausgestorben und zum Beispiel in Berlin habe ich es noch nie gesehen. In Bremen habe ich das öfter
mal
gesehen.
Ey, Liegefahrrad in Berlin ist doch echt Selbstmord. Skalitzer Straße im Liegefahrrad. Ernsthaft. Nee, dein Platz 3, Liegefahrrad. Ich mache ganz schnell meinen Platz 2. Das ist nämlich im Grunewald ganz oft zu sehen, die Rennradfahrradleute, die da auch irgendwie wie so eine eingeschlossene, aggressiv. Ich glaube, Rennradfahrer, diese ganzen Profitypen, weil die haben auch nie Zeit, die sind erbarmungslos. Einer hätte neulich fast Juri mal umgefahren, weil Juri nicht schnell genug vom Radweg. Die bremsen auch nicht. Das sind aggressive, leistungsfördernde Business-Typen. Und ich glaube, irgendwie sind die mir auch unsympathisch. Ich kenne nicht einen, der das betreibt, der in diesem Anzug durch die Gegend fährt und sich die Beine rasiert, damit er auch noch schneller ist.
Hm. Ja, bei mir auf Platz 2 ist, Kardinäle. Oder Kardinälinnen kann man ja auch sagen. Nee, Kardinäle kann man leider nur sagen. Diese ganze super archaische Katholenwelt, da möchte ich schon gerne mal Mäuschen spielen, weil das ist, also diese hilarious Costumes, diese unglaublichen Mützen, diese Rituale, diese Strenge, ich glaube, weißt du, wenn jetzt der Papst zum Beispiel gewählt wird, der Neue, wenn die beiden, der Papst und sein Ersatzpapst, wenn die jetzt beide das Zeitliche segnen, wenn der Herrgott sieht, Petrus sie da hochholt und sie dann nicht wieder auferstehen, dann ist er Konklave. Und da sitzen dann die Kardinäle zusammen und da wird irgendwie ein Bong durchgezogen und wenn dann am Ende der Rauch grün ist, auch dann, aufsteht, dann ist, kommt ein neuer, erscheint ein neuer Papst. Und ob da das mal. Das ist
sehr gut, da wäre ich auch gern mal.
Ob da mal, erstmal, da würde ich gerne mal mit dabei sitzen, weil ich glaube, die ganze Welt guckt da drauf und ich glaube schon, dass da gibt einen Kardinal, der immer versaute Witze erzählt zum Beispiel. Wollen, Mensch, hör jetzt auf, Mensch, Sigmund.
Gib nicht nur einen da.
Ja.
Ja, auf alle Fälle, also Kardinäle, und einer hat auch den Schlüssel fürs Geheimarchiv unten beim Vatikan und kann dann sagen, ey, erstmal, ich habe wieder voll die geilen Bilder gefunden.
Ja, oder und über einen gibt's dann so ein Gerücht, der kann zaubern. Was, der kann zaubern? Ja, der kann zaubern. Ehrlich. Ja. Und ich würde einfach gerne in der Welt der Kardinäle, und die weiß auch, dass man in so ein Rechtssystem hat, was komplett neben dem weltlichen Rechtssystem steht, dass da die Regeln einfach, du denkst in so ganz anderen Zeitschleifen, du denkst in Jahrtausenden oder Jahrhunderten, da ist eine Legislaturperiode, ist nichts, du bist überhaupt, niemand ist irgendwas, du denkst, das ist so beständig, dieses System, seit über 2000 Jahren eigentlich, oder sei gut, seit 1800 Jahren, grob. Das hat ja alles andere überdauert und dominiert auch alles andere und ich glaube, in dieser Gruppe mal zu sein, das fände ich schon spannend irgendwie.
Auf alle Fälle. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Würde ich auch machen. Mein Platz 1 jetzt. Ne? Wir sind auf Platz 1. Jetzt habe ich meinen Platz 1 gerade eben vergessen. Das gibt's gar nicht, wenn du das gesagt hast.
Vielleicht möchtest du einmal in so einer Demenz-WG einfach mal mitmachen.
Ich hatte gerade so einen guten. Das gibt's doch gar nicht. Soll ich meinen Platz
1 vorziehen? Soll ich meinen Platz 1 vorziehen?
Nee, ich möchte, warte mal kurz, mein Platz 1 war...
Oh, peinlich, Ali.
Doch, nein, natürlich, mein Platz 1, deswegen hatte ich den, weil ich so sicher war, Thema, was wir oft besprochen, ich hätte gerne einen eigenen Breakdancer und wäre gern Schausteller, der durchs Land zieht. Schausteller mit einer eigenen Bude, ganz ehrlich, auf verschiedenen Rummeln, ich weiß, wir haben schon öfter drüber geredet, über die ganze Geschichte und haben auch schon Leute, die arbeiten in diesem Bereich jetzt geschrieben. Es ist nicht so einfach, wie man es vorstellt, aber mit so einem geilen Gerät, was nur du hast, Breakdancer gibt's ja, glaube ich, haben wir auch mal rausgefunden, 11 Mal in Deutschland. Ich habe immer gedacht, es gibt nur einen Breakdancer. Aber mit einer Maschine, die nur du hast. So eine Mischung aus dem Octopus, Breakdancer und auch Geisterbahn. So ein Ding, was dich richtig fertig macht. Und du weißt, das Ding ist immer voll. Hast auch einen richtig schicken Wohnwagen hinten dran.
Einen, wo man die Seiten ausfahren kann. Was eigentlich, also das fand ich immer so geil. Diese, wo man die Seiten...
Wo man die Seiten, genau. Oder so eine richtig große, hast auf alle Fälle eine richtig geile Wagenburg dahinter. Es ist ja immer schon Party, hast auch 2, 3 gute Mitarbeiter und haust ab von Stadt zu Stadt. Also das ist mein Platz 1, ist immer noch auch romantisierend, habe ich damals, man wollte immer luschern beim Dom. Guck mal, da hinten, da wohnen die wohnen ja alle auf diesem Dorf.
Geh hier weg! Raus jetzt hier!
Hör mal auf, das ist privat hier, kannst du mal bitte gehen jetzt?
Aber wieso privat, steht zwischen der Krake und dem Breakdancer, Alter. Ich wollte mal ganz gut, warum ist das hier privat?
Oh, hinter dem Geschäft ist Privatgelände!
Die pissen ja sowieso alle schon immer hin! Oder einen Hund haben die da noch.
So einen großen, der den Wohnwagen
macht. So einen großen Hund, der nur einmal am Tag um die eigene Würstchenbude geht. Und ansonsten, da sitzt mit so dicken, schweren Thrombosebeinen. Auf alle Fälle mal. So ein Schäferhund, der da bei den Pfeilen, weißt du, bei der, die immer, ich ging das Mikrofon rum. Oh. So ein Schäferhund, so ein großer, der auf einmal, hast du das nicht auch schon mal gehabt? Du legst dich rüber und schießt so und auf einmal guckst du nach unten und siehst so, krass, die hat einen riesigen Schäferhund hinter der Schießbude.
So, und überfressen.
Mein Platz 1, Schausteller. Der war, dein
der,
Platz 1.
Der, die nicht verkauften Krebs dann immer isst abends.
Ja. Also ganz liebe Grüße an alle Schausteller, die auch wahrscheinlich gerade
Oliver gern mit dabei. Und das ist immer noch
eine die gerade eine scheißharte Zeit haben, die auch wahrscheinlich, wie ganz viele andere Berufe, die wir hier aufgezählt haben. Naja.
Ey, aber ganz kurz mal eben, Olli. Wir sind nicht mehr in der Kategorie junger Mann zum Mitreisen. Wir sind nicht mehr.
Scheiße.
Wir sind nicht. Oh Gott. Ja. Ja, Olli, dein Plan B fällt wie ein Kartenhaus vor deinem inneren Auge.
Und nein.
Ich bin kein junger Mann zum mehr.
Mitreisen. Kann man? Ich bin. Hallo? Die Stimme, die ist schon so verranzt. Aber ich, nee, ich bin. Da kommen Sie mal persönlich vorbei. Geht auch nur Mann zum Mitreisen. Älterer Herr zum Mitreisen.
So, mein Platz 1 der großen 5 Gruppen, mit denen ich mich gerne zugehörig fühlen würde, wo ich gerne mal mitmachen würde, ist ganz klar verdeckte Ermittlerin. Ich wäre gerne verdeckter Ermittler und ich muss an dieser Stelle mal mein Heimatbundesland Bremen kritisieren, weil die haben gerade einen Gesetzesentwurf verabschiedet, dass es in Bremen als privater Ermittler der Polizei verdeckter Ermittler der Polizei, darfst du nicht mehr Liebesbeziehungen eingehen im Rahmen deiner Ermittlungstätigkeit. In vielen anderen Bundesländern ist das offensichtlich erlaubt, dass du wie früher bei der Stasi im Rahmen deiner Ermittlertätigkeit
mit dem Feind geschlafen.
Guck, ist das nicht total irre? In Bremen jetzt, glaube ich, diese Woche oder vorletzte Woche abgeschafft. Das ist richtig verboten jetzt in Bremen. Aber in anderen Polizeien ist das total üblich, dass verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler Liebesbeziehungen eingehen dürfen im Rahmen ihrer polizeilichen Arbeit mit ihren Beobachtungsobjekten. Und allein dafür, um mal diesen Stasi-Thrill zu spüren, und dann den Romeo zu machen, um sich
der
irgendwie...
Der Feind in meinem Bett, Julia Roberts.
Keine Ahnung, an irgendwie so eine Neonazi-Bubble in Thüringen dann würde ich mich da auf eine Liebesbeziehung auch einlassen, um mich mit so einem knallharten Turbo-Nazi... Ja, nützt nicht. Okay. Das ist der einzige Weg, mich da...
Lass ich für die Gedanken jetzt nicht weiter fort, bitte. So, liebe Leute, das war mal wieder für euch heute.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja, aber ist das nicht irre, dass das erlaubt ist? Ich hätte das nicht gedacht. Verdeckte Ermittler dürfen Liebesbeziehungen eingehen und das muss man denen extra verbieten. Das ist doch ein totaler Einschnitt in Persönlichkeitsrechte. Du kannst doch nicht einfach mit Leuten rumbumsen, die du beobachtest beruflich.
Na, wenn's der Sache dient, ist das vielleicht ganz gut.
Oh, ich höre Ennio Morricone schon.
Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich versuche gerade die Abschlussmelodie. Guck mal, es war eine verrückte Sendung.
Total verrückt.
Wir haben angefangen mit dem Ende der Sendung und alle dachten schon, what the fuck?
What's going on? Is it crazy? Total verkehrt. Ist die Sendung verkehrt?
So krass, Jan, wir haben es immer noch drauf.
Ein bisschen unberechtigte Selbstbestätigung am Ende der Sendung.
Das war ein Gag, Mann.
Ja, aber das ist dieses kleine bisschen unsympathisch sein, was die Leute diesen Ärger hinterlässt, wo sie das nächste Mal einschalten und gucken wollen, ob wir immer noch die gleichen Arschlöcher sind wie letzte Woche. Und das ist der Grund, warum die Leute manchmal einschalten. Oft aber auch.
Das stimmt.
Viele schalten
das war's für diese Woche. Wir wünschen euch noch frohe Ostern. Kommt gut durch die Feiertage und passt euch auf. Haltet Abstand. Feiert keine illegalen Partys. Und glaubt euch, die Scheiße ist ernst. Und,
ja, und
wir müssen noch ein bisschen durchhalten.
Und Jesus, wenn du uns hörst, ne? Das ist ein geiler Move gewesen mit dem Aufstehen und so. Aber jetzt ist auch mal genug. Ja.
Tschüss, Leute. Macht's gut. Sag noch was, Jan.
Nee, ich dachte, ich wollte irgendwie, habe ich überlegt, ob ich eine geile Jesus-Pointe noch mir einfällt, aber absolut nicht. Absolut nicht.
Die ganze Sendung war eine riesige.
Ich glaube, ganz ehrlich, Jesus hat einfach an Gründonnerstag derbe gepichelt, hat Karfreitag einfach ein super Hangover gehabt, ist sie einfach 2 Tage nicht aus dem Bett gekommen und am Sonntag dann, moin Leute! Moin! Er ist auferstanden! Das gibt's doch gar nicht!
Rollo der Wikinger, er ist auferstanden!
Und 2000 Jahre später wird das gefeiert. Das ist dann Ostern. Aber dieses Jahr nicht gefeiert, wegen Pandemie.
Weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Das wollte ich noch kurz sagen. Ich finde, dieses Jahr Ostern sind total wenig Osternfilme gelaufen. So Ben Hur habe ich nur gesehen, aber die 10 Gebote, die ganzen Ritterfilme, das fällt immer mehr weg. Nur noch so moderner Scheiß.
Ja, es ist alles nicht mehr, wie das früher war.
Alles nicht mehr so wie früher. Aufhängen!
Was sollen die alle aufhängen? Hängt ihr alle auf! Dann ist die Ruhe im Karton! Schiss alle in den Sattel, in den Sack rein, mit dem Knüppel drauf, kostet immer den richtigen. Immer den richtigen.
Habt eine gute Woche, Leute. Wir hören uns am Mittwoch wieder mit einer Runde Boomer Cringe. Ciao, bis dann.
Alright, ciao.